Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Guten Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute neue Folge Brett Time Stories, wahrscheinlich auch die letzte für dieses Jahr. Und wir haben nochmal eine kunterbunte, knackige Folge vorbereitet. Und getreu dem Motto Yippie-Ki-Yay, Schweinebacke, darf der Daniel jetzt einmal starten.
So, jetzt muss ich mal einen Tick den raussuchen hier. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine Mickey-Maus-Stimme. I still believe in your eyes. I just don't care what you've done in your life. Baby, I'll always be here by your side. Don't leave me waiting too long. Please come by.
Boah.
Nina meinte vorhin, was ist das denn?
Ich kenne das Lied irgendwo. Ich habe erst auf Dear Jessie, aber die Jessie ist nochmal anders, aber.
Nee. Aber die meisten kennen halt von der Mannschaftstour oder von sonst irgendwas von so Dorfkaschell mit.
Ja, genau. Aber ich komme jetzt leider echt nicht geilster auf Song Interpretin eigentlich. Und.
Gigi D'Agostino, L'amour toujours.
Ah, genau, der Gigi. Der Gigi. Gigi D'Agostino, ist das, welcher Nationalität entstammt der?
Ich meine, der wäre Italo, boy.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, ne? Weil ich, kann man ja googeln heutzutage. Gigi D'Agostino. Auf jeden Fall sieht der Typ hart freakig aus.
Ja, der ist
geboren am 17. Dezember 1967 in Turin.
Quatsch, ey, da hat er die Woche Geburtstag, ey. Herzliche Glückwunsch fast. Ey,
hättest du es geahnt.
Junge, Turin, bestimmt Juve-Fan, 100 pro. 100 pro.
Da geht ja auch nicht, kannst du auch nicht viel anderes machen, ne?
Müsste mit dem Teufel so gehen, als wenn es anders wäre, sag ich mal.
Ja,
Portofredo.
Wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen?
Ja, bin jetzt wieder fleißig ans Arbeiten und hab mein wohlverdientes Geld die Woche in Flüssiges investiert. Also das große A hat mich auf jeden Fall geschröpft. Die hatten die Woche super Angebote. Und da nehme ich direkt Bezug auf einen Hörer, der bei Podigy geschrieben hat. Und da habe ich gar keinen Zugriff drauf. Also wenn du
aber
quasi
du könntest
eine
ja auch kommentieren können quasi.
Nein, aber kann ich ja nicht in Podigy. Ich habe keinen Zugang dazu.
Ja, aber er hat es ja auch kommentiert. Hättest du nicht auch einen Kommentar?
Er hat ja wahrscheinlich einen Zugang. Nee, ich kann das gar nicht.
Du musst auch ein Konto haben. Okay, ja, gut.
Ja, du führst das Konto. Kontoführungsgebühren. So, auf jeden Fall die Woche bei Amazon gibt es echt viele geile Gins zu einem moderaten Preis. Ich glaube, er wollte so zwischen 20 und 30 Euro. Ich mache jetzt, sag ich mal, so eine Dauerwerbesendung. Den Kyrre für 23 Euro abgestaubt. Für 27 Euro. Den Ferdinand, auch ein mega geiler, spezieller Gin, muss ich sagen. Und den habe ich der Nina gegönnt, damit der Haussegen nicht schief steht und sie auch was hat. Da habe ich auch schon lange drauf geschielt. Der kostet sonst wirklich einen Zehner mehr, auch für 29,99 den Lind and Lime. Und die Flasche allein sieht schon geil aus. Und die Nina wird sicherlich gleich während des Podcasts einmal kurz runterkommen und wird sich einen einschenken lassen hier quasi. Also schottisches Gesurf. Und alle guten Dinge sind vier. Den Isle of Harris. Habe ich nicht jetzt nur so geprahlt, dass der Isle of Harris letztens für 50 Euro zu haben war und der sonst immer so um die 60 kostet. Jetzt war der bei Amazon für 44 Tacken. Musste ich leider direkt nochmal einen holen. Auch hier die Pulle sieht einfach ultra gut aus und wirklich auch ein Gin, der es einigermaßen wert ist, würde ich sagen. Ne? Also ich habe ja gesagt, so über 30 Euro will ich eigentlich nicht ausgeben, aber wenn du da quasi die Rezension liest zu dem Gin, dass da wirklich ein Zuckertang-Bauer ist, der wirklich auch nur für diesen Gin per Hand diesen Zuckertang in Schottland da erntet und alles da quasi so manufakturmäßig ist, da habe ich gedacht, da ist es das auf jeden Fall wert. So, und da wisst ihr auch, was ich eventuell heute Abend hier trinke. neben meinem Bekannten Jawas Schleiner.
Also du siehst so pfiffig aus. Meine Mutter hat früher mal pfiffig gesagt. Schicke Frisur hast du, Keule.
Ja, habe einen langen Schultag hinter mir, ne? Also. Eigentlich habe ich, also mit Kamera sieht das ein bisschen doof aus, sonst sieht es ein bisschen verwegen aus, würde ich sagen. Aber ich kann mir auch eine Kopfverdeckung holen. Liegt hier.
Ja, läuft. Läuft, mein Freund. Ich bin momentan ein bisschen, also bei mir ist alles recht unspektakulär, ich trinke nur Wasser. Bin momentan ein bisschen gehandicapt, anderes Thema. Aber ich bin so, letztens habe ich mal angefangen, mir so, nachdem ich auf Netflix dieses Dig Deeper geguckt habe, ja, bin ich voll in dieses Crime-Ding eingetaucht und ich bin immer noch voll geflasht. Kennst du das Horrorhaus von Nantes? Lecko funny.
Habe ich tatsächlich mal was gehört.
Xavier.
Aber hilf mir mal auf die Sprünge.
Ligonesse. Also der ist ein Typ. Der war irgendwie so ein Graf oder so. Und das war irgendwann in den 2000ern oder 2011. Ich glaube 2011 oder so. Und der Typ hat's original, also der war dann auch immer keine Kohle mehr gehabt und sein alles in den Wind geblasen und sowas. Und der hatte mega die Vorzeigefamilie, ne? Tolle Frau, vier tolle Kinder, ne? Alles super. Und dann muss irgendwas ganz schief gelaufen sein. Dann hat irgendwie der Vater ist verstorben und der hat gedacht, der kann vom Vater noch groß was erben, ging aber nicht. Und dann hat er von seinem Vater ein Kaliber 22 Gewehr geerbt, ist dann plötzlich zum Schießstand gegangen, hat so ein paar Schießstunden genommen, hat sich einen Schalldämpfer dazu gekauft und hat dann in der Nacht seine gesamte Familie ermordet, hat die alle unter der Terrasse begraben, sogar die Hunde hat er ermordet, Alter, die hatten zwei Hunde, selbst die hat er umgebracht. Und dann hat er noch der eine Sohn, der war irgendwie noch an der Uni oder so, den hat er noch nach Hause, hat gesagt, komm, du musst nach Hause kommen, der Mama geht's nicht gut. Dann hat er den auch noch irgendwie, der vor allem richtig krass, der hat irgendwie die Kinder mit so Schlafmittel irgendwie ins Delirium befördert und hat dann alle mit zwei Kopfschüssen umgenietet, hat sie dann alle verbuddelt und ist dann in seine Karre gestiegen, hat das ganze Haus verbarrikadiert, zugemacht, und hat noch irgendwie hat noch seinen Freunden und Familien und Verwandten noch irgendwie Briefe geschrieben von wegen, hey, wir sind jetzt nach Amerika gegangen, ich muss da für den Geheimdienst arbeiten und so. Und original, dann ist der irgendwie verschwunden. Die haben den noch irgendwo in Südfrankreich auf irgendeinem Überwachungsvideo von einem Formel-1-Hotel gesehen und seitdem hat ihn keiner mehr gefunden. Die haben das, also, da ist mir richtig anders geworden, ne? Muss ich ja sagen.
Vielleicht. Die Menschen, die Natur des Menschen ist, ja, schwierig, sagen wir mal.
Das war schon, also Heidewitzka, muss man sagen. Naja, nö, ansonsten ist bei mir ruhig.
Ansonsten ist ruhig. Tolstoi, schwere Kost.
Außer, dass ich eine große Fluktuation in meinem Regal gerade habe, geht ja viel raus.
Ja, geht was Großes raus.
Geht was Großes raus, genau. Shadows of Brimstone gebe ich ab. Komplett, für die Kompletti. Führen, wie ich finde, netten Kurs, aber ist gerade der falsche Zeitpunkt. Vor allem über Monate hinweg, ne, hast du das nirgendwo gesehen. Und jetzt, wo ich meins verkaufen will, sind alleine drei Anzeigen, glaube ich, auf eBay Kleinanzeigen oder so.
Ja. Yeah.
Ich glaube, ich habe.
Ich suche gerade, wo wir gerade dabei sind, bevor wir hier quasi recappen. Ich suche jetzt Flick'em Up, das Western-Spiel und aus Holz. Und ich habe das jetzt quasi in den gängigen Gruppen bei Facebook irgendwie gesucht und ey, wie verhext? Da haben sich ein paar Leute gemeldet, meinen so, ja, ich habe eins, ich gebe es ab. Dann hat sich einer gemeldet, vielleicht gebe ich es ab. Der Einzige, der sich dann da gemeldet hat und gesagt hat, ich gebe es vielleicht ab, der hat dann gesagt, du weißt was, meine Frau, die spielt eigentlich sonst gar nicht, dir gesagt, behalten. Ich glaube, ich muss das behalten. Habe ich gesagt, boah, mega nett. Der hat es auch zum guten Kurs abgegeben. Die zwei, die sich darauf gemeldet haben, gesagt haben, schreib mir mal eine persönliche Nachricht, ich gebe das ab. Ey, von dir so sporadisch nur was gehört. Da bin ich schon skeptisch, dass da so der Deal zustande kommt, selbst wenn die sich jetzt nochmal melden. Und einer hatte sich jetzt auch gemeldet, der hat sich unabhängig davon gemeldet, hat gesagt, du hast wahrscheinlich schon ein paar Angebote, hat mir ein Angebot gemacht. Weil das war mir zu dem Zeitpunkt jetzt ein bisschen zu viel. Aber vielleicht muss ich da auch zurückgreifen, so ungefähr. Aber das ist auch manchmal wie verhext, ne? Dann denkst du so, da willst du was haben. Und dann siehst du aber auch, manche schlagen da direkt den Wucher drauf, wenn ein Spiel nicht mehr so verfügbar ist auf dem Markt und dann die Holzversion irgendwie zum Beispiel nicht mehr zu haben ist, dann wollen die da direkt irgendwie dreistellige Beträge manche haben, wo ich dann denke, jetzt bitte dich aber, ey, das Spiel ist das nicht wert. Klar gibt's das nicht, ne? Aber, oder auch wenn ich jetzt nach Spartacus, ich meine, ich hab's jetzt noch immer nicht gespielt, aber da habe ich jetzt einfach mal pro forma nach der Erweiterung geguckt, ey, dann, boah, was die Leute dann für ein paar Karten haben wollen, ne? Und manchmal ist man ja bereit, die Summe dahin zu blättern, aber ich glaube, in der Regel sagt man, ach komm,
Ich wollte gerade sagen, es kommt ja dann auch immer drauf an.
Unnötig, wie die Lust dann gerade dazu ist.
Wie heiß man dann gerade drauf ist. Also ich habe irgendwann mal, aber auch nur, weil es irgendwie in der gesamten Kombination halt ganz stimmig war, habe ich mir halt mal die gehörnte Ratte geholt. Also ja, die gehörnte Ratte, ja. Alleine zahlt sie für die paar Karten und die paar Figürchen irgendwie 100, 120 Euro. Ich habe es damals in einem großen Bundle, wo ich dann gesagt habe, komm, wenn ich das jetzt mal umrechne, was ich ja in den anderen Spielen gespart habe, dann kommt ein Kurs bei raus, wo ich sagen würde, ist vertretbar. Ne? Aber, ich versuche gerade so ein bisschen meine GMT-Sammlung aufzubauen. Werd mir noch ein paar Coin-Titel auf dem Ding. Und wir haben jetzt heute offiziell haben wir jetzt ein Coin-Wochenende angesetzt im Januar. Da haben wir hier schön von freitagsabends bis irgendwann sonntagsmittags wird gecoint.
Der Coin-Toss.
Sehr gut. Da bin ich sehr gespannt drauf und freue ich mich schon sehr drauf. Das wird episch werden.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, nee, aber ansonsten, ich habe jetzt das Mind-Management verkauft. Obwohl ich das echt cool finde, aber es ist halt, da brauchst du eine Gruppe für, die diese Hidden Movement Spiele halt öfter spielt, weil das Mind Management, das lebt so ein bisschen von der wiederkehrenden Gruppe, weil du ja dieses Shift System da drin hast, sodass du halt immer, wenn eine Fraktion verliert, kannst du wieder so eine kleine Box aufmachen, dann balance sich das Spiel quasi so ein bisschen selber, ne? Was ich ziemlich cool finde. Ansonsten, das ist meiner Meinung nach eins der besten Games seiner Art. Also es hat schon unfassbar viel Spaß gemacht, aber bei mir wäre es halt einfach verschenkt. Deswegen geht's raus. Ja, dann halt Brimstone, King of 12. Ich werde meinen Herr der Ringe komplett verkaufen mit Premium Sleeves, Holz Inlay und allen Erweiterungen, außer jetzt die neue. Da geht jetzt ein bisschen was raus. Dafür ist auch viel gekommen.
Ich habe da das Gefühl bei unangenehme Gäste, awkward Guests, dass ich mag so Spiele, aber ich habe ganz oft diese Spiele wieder verkauft, weil ich, das ist eigentlich so, wenn quasi Nina auch spielen würde und man sagt, ah, man trifft sich mit einem Pärchen und so und dann spielt man so ein Spiel und das ist witzig und so, das macht doch Bock. Aber ich habe in der Regel eigentlich noch nicht mal so die Gruppe so richtig dafür, obwohl ich diese Spiele mag. Und da bin ich auch schon wieder mal überlegen, dass ich sage, kommt das, also wenn das jetzt zum Beispiel zu den Feiertagen nicht auf den Tisch kommt, ne, so Weihnachten, wenn wir so ein bisschen mit Familie zusammen sind, wo ich denke, da könnte man das gut spielen, dann denke ich, dann ist es bei mir eigentlich in der Sammlung vergeudet, obwohl ich es gut finde. Und dann bin ich tatsächlich auch schon jetzt wieder bereit, das abzugeben. Also nicht, weil ich es schlecht finde, so wie du das sagst, ne? Nicht, weil ich es schlecht finde, sondern weil es dann in der Form irgendwie zu schade ist, als dass man das hier da rumliegen lassen muss dann, ne? Weil man weiß, man spielt grundsätzlich dann eher andere Spiele mit seinen Grüppchen und das ist dann eher so, dass man so den Wunsch hat, mit der Gruppe würde ich das spielen oder mit dem Partner oder mit dem Spieler würde ich das spielen. Und da ist die Sehnsucht größer als wahrscheinlich dann die Realität am Ende.
Ja, und dann muss man halt, ne, dann kommt es halt immer drauf an, weil zum Beispiel Mind Management ist ja ein Spiel, das spielt's ja nicht zu zweit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich meine, ich habe jetzt hier in Magdeburg mittlerweile schon so ein paar Leute, mit denen ich zocke und baue da auch immer mehr auf und das ist auch ganz cool. Aber nichtsdestotrotz ist das ja kein Spiel, was du mal sagst, komm, das zocken wir jetzt mal eben zu zweit. So, da habe ich dann natürlich ganz andere Spiele, die dann natürlich viel besser sind. So, das ist ein Spiel, das lebt davon, dass du wirklich mit, sage ich jetzt mal, mindestens 4 Leuten spielst oder vielleicht sogar zu 5. Und das habe ich dann einfach nicht. Und da muss ich dann einfach auch ehrlich sein. Und dann ist halt, wer ist bei mir, also Platz ist rar, Platz ist sehr rar, gerade wenn ich hier sehe, was auch jetzt in der letzten Zeit wieder eingeflattert ist bei mir. Alleine hier die Boxen Yuthia und Etherfields und das ist
Riesen-Mopeds,
das sind so Riesendinger und dann muss ich ehrlich sagen, komm, dann ist der Platz wirklich rar und dann muss es auch raus und ich glaube, ich habe das an Mädel verkauft jetzt, die wirklich gesagt hat, die lieben solche Hidden Movement Spiele und sie hat da auch eine Gruppe für und so und ich glaube, da kann man dann guten Herzens sagen, da wird das Spiel auf jeden Fall ausgereizt und da werden die das Spiel auch ausgiebig spielen. Aber bei mir wäre es das einfach nicht, ne? Das muss man ganz einfach sagen, das wäre es dann einfach nicht, ne?
Deswegen. Ist auch gut. Aber weißt du was, Potti? Hm? Weißt du, Kitze?
Hört.
Ja, ich habe mal 2, 3 weiße Kenze vorbereitet. Konnte mich noch nicht so ganz entscheiden, was ich mache, aber wir sind heute bei Ich packe meinen Brettspielkoffer.
Oh je.
Okay, wir müssen natürlich gucken, dass wir das kontrollieren. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass wir dann irgendwie nicht checken, dass wir ablosen. Im Zweifel müssen das die Zuschauer oder Zuhörer dann im Nachhinein nochmal entscheiden. Aber witzig oder wichtig ist ja eher der Spaß an der Freude. Und du kennst das Spielprinzip. Ich packe meinen Koffer. Diesmal packen wir unseren Brettspielkoffer. Wir fahren zu einem richtig geilen Brettspielwochenende. Und ja. Wir machen ganz locker los. Ich packe das erste Teil in unseren Kofferpotty. Du weißt, du musst dann immer den Begriff wiederholen und ein neues Gerät reinpacken. Und ich packe meinen Brettspielkoffer und packe meinen Dungeon and Dragon Schlafanzug.
Wenn du jetzt für jedes Teil so lange überlegst, ne, dann okay. Ich packe meinen Koffer, meinen Brettspielkoffer. Und packe meinen Dungeons and Dragons Schlafanzug. War das Schlafanzug? Habe ich schon verkackt? Yeah. Das war Schlafanzug. Und meine Ressourcenschälchen.
Okay. Ja, ich packe mein Dungeons and Dragons Pyjama, meine Ressourcenschälchen und meine handgeklöppelten W20.
Du Fatzke, Alter. Ich packe meinen Brettspielkoffer und packe ein Dungeons and Dragons Schlafanzug, meine Ressourcenschälchen und meine handgeklöppelten W20 und meine laminierten Spielerhilfen.
Ja, hör mal, ich packe ein mein Dungeons and Dragons Schlafanzug, dann packe ich ein mein Ressourcenschälchen, dann packe ich ein meine handgeklöppelten W20, dann packe ich ein meine laminierten Spielerhilfen, selbstverständlich, und was natürlich nicht fehlen darf, ist so ein klitzekleines handliches Gloomhaven.
Okay. Wenn ich aus Brettspielwochenende fahre, dann packe ich meinen Brettspielkoffer und dann packe ich ein meinen Dungeons and Dragons Schlafanzug, meine Ressourcenschälchen, meine handgeklöppelten W20, meine laminierten Spielerhilfen, mein kleines handliches Gloomhaven und jetzt muss ich mal kurz überlegen, um meine hochauflösende 4K-Kamera.
Ja, und wenn ich auf ein Brettspielwochenende fahre, Potti, dann, ich habe jetzt nicht mehr notiert, wie viele Begriffe wir schon hatten, dann packe ich ein mein Dungeons and Dragons Pyjama, meine Ressourcenschälchen packe ich ein, dann packe ich ein meine handgeklöppelten W20, meine laminierten Spielerhilfen packe ich ein, dann packe ich ein mein kleines handliches Gloomhaven und dann packe ich natürlich meine 4K-Kamera ein, damit ich auch richtig geile Aufnahmen machen kann. Und wenn ich ja zwischendurch am Tisch sitze, brauche ich natürlich eine Flasche Gerolsteiner.
Jetzt müssen wir natürlich nochmal die Regeln. Müssen wir genau dasselbe sagen, was der Vorredner gesagt hat?
Nein, die Artikel. Sagen wir, die Artikel müssen
drin sein, sonst wird's auch. Okay. Jetzt habe ich gerade nicht mitgekriegt, was du als letztes gesagt hast. Jetzt war ich so darauf fixiert, dass ich dich eventuell jetzt genutzt habe, aber.
Das aber gefährlich. Ich habe das Getränk, was ich immer in der Folge trinke.
Ach ja.
Das habe ich eingepackt. Okay.
Also wenn ich natürlich auf ein Brettspielwochenende fahre, dann packe ich mal meinen Brettspielkoffer und dann packe ich da rein auf jeden Fall meinen Dungeons and Dragons Schlafanzug. Dann packe ich natürlich ein paar Ressourcenschälchen ein. Dann packe ich natürlich ein selbstgeklöppelten W20. Dann packe ich laminierte Spielerhilfen. Dann packe ich ein kleines handliches Gloomhaven. Dann packe ich natürlich eine hochauflösende 4K-Kamera ein. Eine Flasche Gerolsteiner. Jetzt hatte ich gerade noch irgendwas. Und dann packe ich ein. Jetzt muss ich schon überlegen, was es noch für Utensilien gibt.
Du kannst ja irgendein Spiel einpacken.
Ja, ich weiß, aber Spiel wäre ja langweilig. Und dann packe ich ein paar Sortierkästen. Alter. Für die ganzen Tokens.
Ja, also wenn ich auf das Brettspiel, wenn ich auf das Potti-Wochenende fahre, dann packe ich erstmal meinen Dungeons and Dragons Schlafanzug ein. Dann packe ich natürlich meine Ressourcenschälchen ein, die brauche ich natürlich. Handgeklöppelten W20, der muss natürlich dabei sein. Dann brauche ich natürlich meinen laminierten Spielerhilfe. Dann brauche ich ein kleines handliches Gloomhaven. Ich brauche selbstverständlich, was habe ich denn jetzt? Handliches. Dann habe ich die 4K-Kamera, die hätte ich ja fast vergessen, die gute 4K-Kamera. Und dann packe ich natürlich ein, wenn ich die 4K-Kamera dabei habe, eine kleine Flasche Geroldsteiner. Das ist natürlich auch super, super wichtig. Und dann brauche ich natürlich noch, neben der Geroldsteiner Flasche, brauche ich natürlich ein paar Sortierkästen. Keine Frage. Mhm. Und dann, wenn ich die Sortierkästen natürlich auch noch eingepackt habe, dann packe ich noch eine Hintergrundbeleuchtung ein. Das ist natürlich klar. Hintergrundbeleuchtung brauchen wir auch so ein bisschen für das Ambiente. Also, und dann habe ich den Koffer schon halb voll, auf jeden Fall.
Ja, wenn ich auf so ein Brettspielwochenende fahre, meistens ist das so ein Potti-Wochenende, und ich packe dann meinen Brettspielkoffer, dann packe ich da einen Dungeons and Dragons Schlafanzug. Dann darf natürlich nicht fehlen die Ressourcenschälchen. Dann, damit man natürlich vernünftig spielen kann, gibt es auch einen handgeklöppelten W20. Laminierte Spielerhilfen. Dann braucht man die natürlich alle, um an einem handlichen Gloomhaven zu zocken. Dann gibt es natürlich noch eine hochauflösende 4K-Kamera, die das alles filmen kann. Dann gibt es, dann muss man natürlich auch zwischendrin beim Spiel nochmal ein bisschen, bevor man dehydriert, einer Flasche Geroldsteiner nuckeln. Dann gibt es natürlich auch ein paar Sortierkästen, damit man alles vor Ort sortieren kann. Und zu guter Letzt, was hast du gerade nochmal gesagt? Warte mal. Scheiße, ich war gerade so damit befasst, was ich als nächstes sage, dass ich jetzt beim letzten Mal nicht aufgepasst habe. Warte.
Come on.
Oh, das kann jetzt nicht wahr sein. Gerade eben hatte ich es noch. Nein. Warte mal, da waren die Sortierkästen.
Und dann nur noch ein Ausdruck. Nur ein Gerät. Der Gerät.
Ja. Die Hintergrundbeleuchtung. Ja. Und damit das Ganze natürlich auch passt, habe ich dann ein Star Wars Rebellion Spannbettlaken dabei.
Oh, Junge, das ist der Neckbreaker, ey. Jetzt wird es aber langsam wirklich kritisch so. Also ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Also, wenn ich auf das Potti-Wochenende fahre, ne, dann packe ich als erstes mal meinen Dungeons and Dragons Pyjama. Ne? Das ist so ein schöner Drache, so ein paar Ornamente sind da drauf, auf jeden Fall super gut. Dann brauche ich natürlich ein paar so Ressourcenschälchen, ist natürlich klar, müssen ein paar Sachen rein. Unter anderem mein handgeklöppelter W20, das ist einfach, das ist wunderbar. Dann packe ich natürlich ein die laminierten Spielerhilfen, keine Frage. Und dann spielen wir hoffentlich als erstes auch eine kleine Partie Gloomhaven. Das habe ich nämlich auch schon eingepackt. Und damit das auch die Nachwelt noch sehen kann, haben wir natürlich eine super fantastische 4K-Kamera da am Start. Super. Und meistens kriege ich auch Durst bei so einem tollen Schinken und packe mir eine Flasche Geroldsteine ein. Das ist natürlich keine Frage. Und ja, Gloomhaven braucht viel Energie und natürlich auch noch handelsübliche Sortierkästchen. Das ist natürlich klar. Und dann packe ich natürlich meine super Hintergrundbeleuchtung ein hier. Stelle ich dann so dahin, ne? Und ja, und wenn es abends dann zu Bette geht, dann brauche ich natürlich mein Star Wars Rebellion Spannbettlaken. Keine Frage. Und damit es am nächsten Morgen dann auch noch ganz gut ist, packe ich so eine White Sox Full Cap ein.
Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich auf so einem Potti-Wochenende fahre und meinen Brettspielkoffer packe, dann packe ich da meistens zuallererst erstmal einen Dungeons and Dragons Schlafanzug mit ein, damit ich natürlich abends nicht nackt in meinem Bett liege. Hab dann aber natürlich für den nächsten Tag, damit man gut vorbereitet ist, immer ein paar Ressourcenschälchen mit dabei, damit jedes Spiel ordentlich da präpariert werden kann. Was man natürlich nicht vergessen darf, bei vielen Spielen wird gewürfelt, deswegen haben wir ein paar handgeklöppelte W20 dabei, die schön ins Brett gepfeffert werden. Allerdings ist es ja auch so, viele Spiele sind komplex, deswegen hat man sich da auch mal so ein paar Spielerhilfen vorbereitet, die natürlich auch laminiert, damit man damit auch vernünftig arbeiten kann. Ne? Da stehen dann meistens die Regeln drauf. Es gibt ja Spiele, da guckt man gerne mal nach und wenn wir dann eine Runde Gloomhaven zocken, können wir da natürlich mit unseren Spielerhilfen arbeiten. Jetzt muss ich mal kurz da überlegen. Gloomhaven, das muss natürlich alles gefilmt werden. Deswegen habe ich immer eine schön hochauflösende 4K-Kamera dabei, damit man einen schönen Vlog daraus machen kann. Ist natürlich immer recht anstrengend so ein Tag. Deswegen hilft dann immer so ein Schlückchen aus der Gerolsteiner Flasche. Bevor man dann das Ganze natürlich auch in die Sortierkästen reinpackt. Ja, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Hinten raus ist immer schön für die Optik, ne, dass man natürlich auch eine schöne Hintergrundbeleuchtung hat, soll ja auch schick aussehen. Ne? Und wenn man dann abends zu Bette geht, dann legt man sich in sein schönes Star Wars Rebellion Spannbettlaken, nächtigt dann eine Nacht und wenn man aufsteht, weil die Haare so zerzaust sind, dann ziehe ich meine, was hast du jetzt gesagt, White Sox Full Cap an, hast richtig?
Ja.
Ja, okay. Aber das Wichtigste, was man immer noch mal dabei haben muss, falls es vor Ort wirklich benötigt wird, ist eine Miniaturenschere.
Boah.
Boah.
Kann ich nachvollziehen, denn als allererstes packe ich auf jeden Fall, wenn ich meinen Koffer fürs Potti-Wochenende packe, nämlich erstmal meinen Dungeons and Dragons Pyjama ein, hier mit Drache-Ornamente und so, weißt ja. Sicherlich, dann darf natürlich nicht fehlen, dass man so ein paar Sortierschälchen einpackt, weiß ja nicht, ob also Ressourcenschälchen, dass da so ein paar Leute dann irgendwie ihren Kram dann haben, dann ist natürlich dann, boah, ich bin gerade raus. Dann ist natürlich logisch, dass ich dann, wenn ich die Sortierschälchen einpacke, packe ich natürlich meinen Handelsüblich. Ich weiß gar nicht, war das Gloomhaven jetzt schon? Gloomhaven, ne? Oder habe ich was vergessen? Das Gloomhaven. Ich packe das Gloomhaven ein und wenn ich das Gloomhaven einpacke, dann muss ich natürlich auch die handelsüblichen Spielerhilfen einpacken. So. Und wenn ich dann die Spielerhilfen eingepackt habe, dann ich bin raus. So, warte mal. Spielerhilfen. Spielerhilfen. Wenn du einmal aufhörst. Spielerhilfen. Und wenn ich dann die Spielerhilfen ausgepackt habe, eingepackt habe, dies, das, Ananas. Dann, wenn ich die Spielerhilfen eingepackt habe, dann packe ich natürlich eine Pulle Gerolsteiner aus. Packe ich schon eine Pulle Gerolsteiner aus? Und wenn ich die Pulle Gerolsteiner ausgepackt habe, dann nehme ich natürlich... Ich bin raus.
Bist du raus?
Ja, bin raus.
Du warst schon bei den Spielerhilfen raus, weil du den sehr handgeklöppelten W20 vergessen hast.
Scheiße, siehst du? Nein, ey, auch noch meinen eigenen Ausdruck. Ich habe jetzt gerade schon gedacht.
Ey, vor allem ist es wirklich so, wenn man einen Begriff vergisst oder wenn man einmal die Reihenfolge ändert, dann ist dein Gehirn irgendwie, braucht es so lange, um das wieder zu verknüpfen. Deswegen eigentlich haben wir das genau richtig gemacht. Normalerweise muss man sich so eine Story bauen. Es gibt ja dieses geistige Bild so, das ist ja, ne, dass man, wenn man sich zum Beispiel Zahlen merkt oder so, kannst du ja zum Beispiel machen, wenn du sagst, ich habe einen Raum mit zwei Fenstern, drei Türen, vier, keine Ahnung was, ne? Und so kannst du dir Zahlen rein zum Beispiel super merken, indem du diese Räume baust. Deswegen war das eigentlich schon gut, dass wir so Stories gebaut haben, dieses, ey, ich packe natürlich dann meinen Pyjama ein, um zum Schlafen zu gehen, so und so fort. Aber wenn man halt wirklich dann einmal raus ist, ich meine, ich hatte das ja gerade eben auch so, dann hat man so, boah, warte mal.
Dieser W20, und da wusste ich, guck mal, siehst du, ich wusste, dass ich was vergessen habe und das hat mich,
Krass. Das hat ja wahrscheinlich die ganze Zeit noch so ein bisschen gewurmt im Hinterkopf, weil du irgendwie gemerkt hast, so irgendwas fehlt doch.
Irgendwas stimmte da jetzt gerade nicht. Und vor allem selber der eigene Ausdruck dann. Aber man, ich war jetzt gedanklich, war ich schon so, ich wollte schon so einen witzigen Ausdruck dann für danach.
Ja, das
hätte man
Problem.
Nicht machen dürfen.
Das ist das Problem. Das hatte ich nämlich jetzt gerade auch zweimal, dass man sich schon überlegt hat, so wie kann ich den Daniel jetzt mit meinem nächsten Ausdruck in die Pfanne hauen?
Nein. Ja. Nein.
Ja, läuft. Übrigens, wo wir gerade beim Thema sind.
Herzlichen Glückwunsch hier. Ne?
Dankeschön. Aber wo wir gerade beim Thema sind, da habe ich letztens noch dran gedacht. Wir haben ja in der ersten Staffel haben wir überlegt, was muss der Verlierer machen, ne? Und vor ein paar Tagen habe ich gesehen,
Hengist spielen.
Da hat irgendein Instagram-Kanal das Spiel Hengist vorgestellt.
Das habe ich auch gesehen. Und aber die haben das, glaube ich, aus Freude wirklich gemacht.
Ja, also so wie sie es rübergebracht haben, sah das erstmal aus wie ein cooles Spiel. Und ja.
Geistesjäg. Ey, es wurmt mich so, ey, dass ich hier so blitzbirnartig, dass ich da nicht, ey, Konzentrationsaufgabe.
Aber ohne Scheiß, Hengist ist auf BoardGameGeek gar nicht so schlecht bewertet. Also bei 682 Voten eine stabile 4,76.
Das ist echt.
Das ist weniger als 5. Aber da gibt's Leute, die haben es mit einer 10 bewertet, ne?
Wie ist denn das Standing aktuell?
Wie Standing?
Also die Standings hier, unser Spielstand.
Boah, habe ich irgendwann gar nicht mehr mitgezählt.
Das irgendwann läuft das wahrscheinlich so darauf hinaus, dass wir das machen wir beim Fußballspiel, so steht 33-1 und dann so, letztes Tor entscheidet.
Ja, man, die eine Mannschaft führt 10-0 und dann letztes Tor entscheidet, um eine Kiste Bier und zack, machen sie das Ding.
Ja, ist immer so gewesen.
Das war immer so, sagen alle.
Früher immer. Ja. Wir hätten auch in einer Mannschaft immer gesagt, früher immer. Ja, dann sollten wir nochmal lockerflockig reinstarten. Also wir haben ja so einen kleinen Cliffhanger gemacht in der letzten Folge und haben natürlich auf eure rege Mithilfe gehofft und ich habe bei der Durchsicht der Kommentare musste ich an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall deutlich schmunzeln, waren schon witzige Sachen bei, auch so ein paar Sachen, die wir im Prinzip ausgelassen hatten, aber die man sicherlich dann auch so im Kopf hat. Wir haben uns nämlich mit Brettspielirrtümern auseinandergesetzt und ja, ich habe auch teilweise private WhatsApp bekommen dann, ne, wo der Sascha mir geschrieben hat, ey, da hat einer über sein Size irgendwie was vergossen hier oder das Essen da drüber und hat gesagt, ah, ich gebe dir nachher einen 20, ne? So auch so in Bezug darauf, ja, so ein Brettspiel kostet ja auch nur einen 10er so ungefähr. Und ja, das, super witzige Sachen. Ich meine, wir haben auch auf jeden Punkt, also ich habe nur quasi das Stichwort benannt und dann konnte jeder von uns eigentlich zu jedem Stichwort dann auch was sagen und waren auch so lustige Anekdoten, ne? Also so klassische Brettspielirrtümer. Also wir haben es jetzt nicht von der wissenschaftlichen Warte aus betrachtet und das empirisch belegt, sondern unsere Erfahrungswerte im Prinzip und so wiedergegeben und das haben natürlich auch ihr oder habt ihr auch so teilweise bestätigt und natürlich auch so dem Ganzen noch einen draufgesetzt, wo ich auch sehr lachen musste, aber dazu dann jetzt über den Potti und ich denke, das ist für uns dann nochmal so der Redeanlass, dass wir sagen, alles klar, können wir auch noch ein Liedchen von singen und dann sind wir heute auch schlank durch für heute, wa? Schieß los hier.
Jo, also wenn du jetzt gerade schon mal geteased hast, genau, der Sascha hat quasi zwei Irrtümer rausgehauen. Den einen hast du gerade schon mal genannt, ne? Nachdem das halbe Nasi Goreng sich über den Size-Spielplan verteilt hat. Kein Ding, ich überweise dir deinen Zwanni. Eins fand ich übrigens auch super geil, hab ich mich auch weggeschmissen. Was, Brettspiele? Bist du verheiratet oder klappt das nicht mit den Frauen? Das fand ich halt auch super gut. Natürlich, weil wenn du Brettspiele spielst, dann hast du entweder keine Frauen oder du bist halt verheiratet. Anders funktioniert das halt nicht, ne? Da musste ich auf jeden Fall hart lachen.
Ja, findest du? Also ich weiß nicht. Also ich habe auch in meiner wilden Sturm- und Drangzeit, wo ich alleine gelebt habe, habe ich zwischendurch, aber da haben wir nur so ein bisschen Dominion gezockt, ne? So, aber das habe ich alles unter den Hut gekriegt.
Jetzt würde mich natürlich
und war gar nicht so verschrien.
Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was war denn deine wilde Sturm- und Drangzeit, Daniel?
Die war lang und ausgiebig.
Erzähl doch mal.
Können wir uns mal mit außer Kamera unterhalten?
Erzähl doch mal einen Schwank aus deiner Jugend. Oder als
mache ich als Tausender Special, wenn mein YouTube-Kanal 1000 Abos hat. Also im Jahr 2026.
Eieieiei.
Also würde mich ja mal interessieren, ob unsere Sturm- und Drangzeiten deckungsgleich sind.
Punkt. Halt eine Phase.
Ja, jeder hat mal eine Phase, genau. So, dann hat Duzetem geschrieben, eine schöne Folge, auch wenn das Energielevel vom Potti etwas mau war, da haben mehrere kommentiert. Dazu sage ich gleich nach dem Kommentar was. Zum Thema, ich spiele nicht. Klar kann man nun den guten alten Homo Ludens aus der Schublade ziehen, doch das geht eventuell zu weit. Frage, was verstehen wir unter Spielen? Aber wenn da demnächst eine Maßarbeit ansteht, erfahren wir es ja und Themen im Bereich Educative Games sind ja gar nicht so abwegig, oder? Genau, weil wir haben ja im Prinzip diese Irrtümer gehabt und mit diesem, ne, ich spiele nicht oder sowas, ne? Oder das hatten wir ja auch das eine Mal, ne, wo du gesagt hast, gibt ja eigentlich für jeden das richtige Spiel. Aber zuerst mal mit dem Energielevel, da waren nämlich 2-3 Leute, die das irgendwie in die Kommentare geknallt haben. Bin momentan allgemein, der Daniel kriegt das ja immer noch ein bisschen mehr mit als ihr, nicht ganz so auf der Höhe, ist viel, viel los bei mir im Hintergrund und deswegen dann vielleicht immer ein bisschen K.O. mental und deswegen, ja, ist es, kommt es vielleicht so ein bisschen so rüber, dass das Energielevel mau ist. Ich bin auch tatsächlich momentan so ein bisschen am struggeln. Anderes Thema, aber nur, dass ihr wisst, hat so ein bisschen, also nicht, weil ich einfach nur schlecht gepennt habe, da ist einfach viel los. Genau. Ansonsten, ich habe eigentlich nicht vor, meine Masterarbeit über Brettspiel zu schreiben, obwohl ich tatsächlich das eine oder andere
doch.
Obwohl ich das eine oder andere schon überlegt habe.
Machen wir Open Petition daraus, ey, Leute.
Ja, können wir machen. Wir schauen mal. Dann der Eugi hat mal wieder kommentiert. Eugi spielt auch kleiner süßer Kanal, geht auf jeden Fall mal rüber. Ich finde, er hat ein ganz cooles System, wenn man es so nennen kann, dahinter. Dieses, ich schreibe mein Brettspielbuch und habe dann die verschiedenen Kapitel und die verschiedenen Absätze und so. Also ich finde das eigentlich super aufgebaut. Eigentlich viel zu wenig Klicks. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Eugi natürlich auch da sehr speziell unterwegs ist. Kümmert sich natürlich um sein Italiano Veros, ne? Aber ich finde, er macht super, super spannend. Also solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken und alles, was irgendwie italienisch ist, versucht er ja auch zu übersetzen. Insofern seid ihr da auf einem guten Weg. Und er hat geschrieben, zum Thema Irrtümer, klar, dass du gewinnst, ist ja dein Spiel. Auch bei der Erstpartie.
Ja. Yeah. Das ist aber wirklich so, dieser Kampf darum, um, ja, ist eh dein Spiel. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit diesem du hast ja die ganzen Brettspiele, du musst ja auch gewinnen, so ungefähr. Ja, wenn alle das Spiel zum ersten Mal spielen, was hat das damit zu tun, ne? Also ist immer so ein bisschen nach Gründen suchen, so quasi.
Aber das hatten wir auch schon ein paar Mal. Grundsätzlich, also ich finde, besonders wenn ich dann noch der Regelerklärer bin, dann verliere ich eher jede Partie.
Ja, also das beste Beispiel ist, ich habe die Woche mit Basmin hier Arche Nova gespielt, weil meins von Pegasus zurückgehalten wird. Und
wieso wird das von Pegasus zurückgehalten?
Nein, das ist noch nicht gekommen. Das hat irgendwie jetzt so ein paar Tage festgesessen. Ich hab so ein bisschen geschmunzelt, dass sie das extra als letztes rausschicken. Aber anderes Thema. Naja, auf jeden Fall hab ich in dieser Partie so hardcore abgelost. Richtig geil. Jasmin hat gewonnen mit 20 Punkten. Ne? Das ist ja so, wo die Leisten sich treffen. Dann hat der Basti 5 Punkte gehabt und ich habe minus 50 Punkte gehabt. weil meine diese grünen Punkte, wie nennen die sich noch, diese Leiste?
Es gibt einmal die Tickets und dann gibt's noch, wie heißen die? Komme ich jetzt gerade auch nicht drauf.
Genau, die Tickets waren relativ gleich, da war ich auch ungefähr auf der Hälfte, aber ich bin irgendwie nicht in Tritt gekommen bezüglich dieser Nachhaltigkeit. Mhm. Da bin ich, irgendwie lief das da nicht und wenn du da nicht so diese Verkettung hinkriegst, na, auf jeden Fall war ich da voll abgeschlagen. Das heißt, meine Pöppel haben sich da nicht getroffen und dann habe ich mies abgelost. Aber nichtsdestotrotz richtig geil und da würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, du, das ist euer Spiel oder sonst irgendwas. Jo, war trotzdem ein geiles Spiel. Ich habe mich gefreut, dass sie das gut gespielt haben. Mir hat das auch Spaß gemacht. Ich habe es auch nicht schlecht gespielt, aber halt nicht zielorientiert da an der Stelle so, aber trotzdem hat Spaß gemacht. Da würde ich auch nie sagen so, ah, dein Spiel oder hier oder irgendwie mit mir so hadern, warum ich da verloren habe. Ja, hast halt verloren. Jo, fertig. Aus.
Keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall für mich einer der größten Irrtümer. Aber ich glaube auch, das ist wirklich, also in den meisten Fällen ist ja dann wirklich, dass es Leute sagen, die damit nicht so in der Materie stehen. Also, ne? Ja. Ich meine, gut, wenn ich jetzt mit Daniel spiele, das ist klar, dass der Daniel verliert, aber obwohl, so ich glaube, du hast gegen mich eine recht positive Bilanz, muss man sagen. Aber ich gewinne selten, habe ich das Gefühl. Obwohl, gestern habe ich endlich mal wieder Halle des Bergkönigs, haben wir gestern gezockt. Und da habe ich mal den Vollspacken gemacht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, so, ah scheiße, ich gewinne bestimmt nicht mehr. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, weil alle haben es irgendwie geschafft, so ihre Statuen recht nah am Herz des Bergs zu platzieren und so. Und ich hatte irgendwie nur zwei Sockel da liegen und kaum Punkte und so. Und aber ich muss so während des Spiels viel richtig gemacht haben, unwissend, und habe dann am Ende gewonnen.
Nein.
Aber naja.
Ich gewinne gefühlt auch nicht so häufig. Also, aber zumindest mache ich mir doch keine Gedanken drüber. So ein Spiel ist für mich dann da auch nicht besser oder schlechter, wenn ich es.
Nee, ach Quatsch, das überhaupt nicht. Dann haben wir einen Kommentar von der Katja. Und die Katja hat gesagt, und das fand ich sehr bemerkenswert, bei uns stehen mittlerweile zwei große Tische im Esszimmer. Einen brauche ich immer für Brettspiele, zum Beispiel Spiele, die aktuell bespielt werden, Kampagne oder so. Und oder immer ein Spiel, welches ich gerade lerne. Viele Besucher finden das faszinierend. Es schreckt sie aber auch ab, da sie die Spiele zu kompliziert finden. Leider. Letztes Jahr waren nach Weihnachten beide Tische komplett mit Spielen erobert. Da wurden abends schon die Spiele für den anderen Tag aufgebaut. So konnte es gleich losgehen. Dieses Jahr muss ich um meinen Brettspieltisch kämpfen. Mein Mann hat das Klemmbausteine-Fieber gepackt. Er braucht also auch viel Platz. Dafür hätte ich keine Zeitirrtum, finde ich auch immer merkwürdig und unverständlich. Also erstmal finde ich es krass, dass sie zwei Brettspieltische quasi hat oder zwei große Tische.
Ja,
ich
glaub, geil.
Das ist Endstufe. Ich glaube, das ist wirklich Endstufe, oder?
Das ist ein nice Delic auf jeden Fall. Aber ich glaube, da sind jetzt nicht zwei so Hühnetische so für 77.000 Euro, sondern zwei große Tische halt. Aber ja, geil. Ja, wenn das quasi in der Familie haushält, also wenn man das akzeptiert, dann kann man das sicherlich dann auch so strukturieren. Ich fand am Kommentar, das fand ich nämlich auch gut, dieses, und da muss ich auch mal schmunzeln mit diesem, ja, ich habe da gar keine Zeit für. Doch, also man nimmt sich die Zeit für das, also was man halt machen will. Entweder sitzt man da vorm Fernseher oder geht joggen oder macht sonst was. Und wir nehmen uns halt die Zeit fürs gesellig sein und Brettspiele spielen. So. Aber das ist ja nicht nur gemünzt auf dieses Brettspiel-Hobby, sondern generell, ne? Man hat immer viel mit Leuten auch so zu tun, die dann sagen, boah, ich weiß gar nicht, bei mir sagen ja auch alle, du machst das und hier und da, ne? Wie machst du das immer alles? Ja, ich nehme mir die Zeit dafür und strukturiere meinen Tag und quasi, ne? Also man findet dafür Zeit, wenn man was machen will. Klar ist es manchmal schon mal enger und manchmal muss man Abstriche machen, aber grundsätzlich, langfristig kriegt man das ja dann auch irgendwie hin. Also wenn man das auch möchte.
Ganz ja, einfach. Ich denke halt auch, ne? Es ist ja im Prinzip ist es eine Sache von Prioritäten setzen, ne? Also wenn ich sage, ich habe keine Zeit zum Zocken, dann keine Ahnung. Also entweder bin ich wirklich so in meinen Job involviert, gibt's ja auch. Also ich würde das jetzt natürlich nicht pauschalisieren. Gibt auch Leute, die wirklich 24/7 arbeiten, okay.
Keine Frage.
Ansonsten muss ich ja mal eine Stunde weniger schlafen. Oder keine Ahnung. Leg eine Stunde weniger vor der Couch. Oder so. Auf der Couch.
Ja, es gibt ja auch Phasen, wo man sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie 2 Wochen, bin ich nicht zum Zocken gekommen. Aber das ist ja nicht so ein langfristiges Ding, aber dafür habe ich keine Zeit. Das ist ja ein absehbarer Zeitraum, ne, wo man sagt, im Moment habe ich vielleicht arbeitstechnisch viel zu tun oder in der Familie oder wie auch immer. Da haben wir, unternehmen wir was als Familie und dann spielen wir aber nicht. Aber dann heißt es ja nicht, da habe ich jetzt keine Zeit zu, sondern mach halt andere Sachen in dem Zeitraum. Das ist immer so eine Formulierungssache auch, finde ich, ne?
Amen. Nächster Kommentar finde ich ganz geil. Brettspiel-Hoshi hat geschrieben, moin Jungs, wieder mal ein schönes Thema, was ihr mit den Irrtümern aufgegriffen habt. Ich bin hier übrigens voll und ganz Daniels Meinung, es gibt für jeden das richtige Spiel. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist ein Slogan, den ich total geil finde. Leute, die nicht gerne spielen, haben ihres nur noch nicht gefunden. Finde ich total gut.
Ja, ist so.
Ist so.
Fand ich auch gut, den Kommentar nämlich, ja.
Ist so. So, jetzt müssen wir mal.
Aber weißt du, ja, pass auf. Ich hatte die Woche, und das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, aber wir Vielspieler haben auch einen Irrtum. Und zwar, ist das auch manchmal, dass Spiele, die sind vermeintlich was komplexer für uns, aber gefühlt wenig komplex. Und dann sagen wir, ach, das ist eigentlich leicht zugänglich. Und da habe ich auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass man das überschätzt, dass man, wenn man so viel spielt, dass manche Spiele wirklich tatsächlich auch jemanden, der nicht so viel spielt, an die Grenzen bringt. Unter anderem hat nämlich die Jasmin die Woche gesagt, ach, eigentlich vom Thema her, Arche Nova, das kann sicherlich eine Familie auch ganz gut spielen und so, sagt die so. Und weil die Regeln waren jetzt auch gut zugänglich. Da habe ich gesagt, nein, jetzt, weil wir so Terraforming Mars und so kennen oder so verschiedene Spiele, die da auch so ein bisschen verbaut sind. Also man hat so das Gefühl, in Arche Nova ist so ein Teil von Terraforming Mars, ein Teil von Wingspan, also Flügelschlag und sowas, so Elemente. Und weil man diese Spiele kennt, hat man selber das Gefühl, ach, das kommt mir bekannt vor und hier und da und der Zugang war relativ gut. Aber du könntest das nie im Leben so einer klassischen Familie zumuten, das Spiel. Und da hat man auch oft, glaube ich, als Vielspieler den Irrtum, dass man denkt, ja, so ein Spiel ist vielleicht dann auch nicht so krass komplex. Und das muss man schon dann irgendwie auch didaktisch reduzieren an der Stelle und so ein bisschen runterrechnen, ne? So manche Sachen.
Ja, und du darfst ja auch nicht vergessen, es ist ja auch immer spannend, wie so Sachen miteinander verknüpft sind, ne? Also du musst ja auch bei einem Spiel wie Arche Nova musst ja schon wieder gucken, okay, ich habe hier einmal das Board, wo ich meinen Zoo drauf aufbaue, dann habe ich da vorne passiert was, da passiert was und alles ist irgendwie miteinander verknüpft und so, auch wenn das so nicht hochkomplexe Einzelmechaniken hat, ist es doch in der Kombination schon für jemanden, der halt nicht spielt, komplex. Ich meine, das Thema haben jetzt, glaube ich, schon mehrfach im Podcast wirklich aufgegriffen, aber es ist wirklich auch immer, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht und ich merke das auch immer wieder, wenn du halt Spiele erklärst, die im Grunde genommen auch nicht schwierig sind, wenn du, sag ich mal, in der Thematik drinsteckst, sind sie für Leute, die nicht oder wenig spielen, trotzdem erstmal ein Overflow. Das ist einfach so. Und das muss man auch akzeptieren und das ist auch okay. Da muss man halt nur auch, sag ich mal, diese Nachsicht, sag ich mal, haben, um halt auch den Leuten das zuzugestehen. Ne? Also ich verliere leider manchmal so meine Fassung dann. Ich denke so, boah, jetzt im Ernst, also es ist wirklich nicht schwierig, aber da muss man dann auch den Leuten echt, muss man echt.
Aber das ist ja wirklich so. Wir sind ja so, im Grunde genommen sind wir ja so liebenswert, sind wir so richtige Fachidioten. Ja. Das heißt, wir kennen ja, ne, was haben wir in dem Podcast jetzt schon durchleuchtet, so Mechaniken und so. Das heißt, uns fällt ja auch total oft auf, so, ja, wie viele Karten sind dabei? 64, ah, okay, es geteilt, kannst du durch 8 teilen. Also so, ah, okay, dann kriegt jeder bestimmt so und so viele Karten. Oder wenn einer was erklärt, dann kann die Regel sein, weil in der Regel kenne ich das doch so bei anderen Spielen, dann kann man eher das und das machen. Also, ah ja, stimmt. Also das heißt, man hat auch einen großen Erfahrungsschatz, auf den man dann zurückgreifen kann einfach. Und dann fallen einem die Sachen auch einfach leichter. Das ist genau wie ein Professor, der jetzt irgendwie einen dicken Schinken liest und sagt, ja, okay, ich kann das besser, kann da die Informationen noch besser rausfiltern als jemand, der vielleicht nur Bilderbücher sonst anguckt. Also da sind wir liebevoll einfach die Fachidioten.
Ja, auch. Ich fand das gestern schon wieder so cool. Ich habe meinen Nachbar jetzt schon so ein bisschen gecatcht, der zockt auch immer jetzt schon mal mit und nach dem ersten Game haben wir gesagt, ey Digga, war voll cool und so, ne? Und dann haben wir halt gestern mit dem auch Halle des Bergkönigs gezockt und vorhin war ich mit ihm noch mal kurz eine Runde mit dem Hund raus und so, dachte er so, boah Junge, ne, ey, und dann habt ihr da, ihr seid so voll deep drin, ey, und ich, wenn ihr da so darüber erzählt und so und voll geil irgendwie, dann sagt er so, ey, das ist genauso wie, als wenn ich dir vor 5 Jahren von meinem Counter-Strike erzählt hätte, so. Also, ja, so ist es halt irgendwie, ne, man ist da schon in der Materie irgendwie tief drin, ne? Weiter. Boardgame Viking hat sich erstmal für die ganzen Erwähnungen bedankt. Gewöhn dich nicht dran, Keule. So,
dann. Boardgame Viking? Nee, noch nie gehört. Boardgame
Viking noch nie gehört, ey. Auf jeden Fall hat er geschrieben, was das Thema, das kannst du doch gar nicht alles spielen angeht. Das sehe ich genau wie du, Potti. Wenn die Sammlung so groß ist wie eure, dann geht das doch gar nicht. Deswegen habe ich mir ein Limit gesetzt, keep the 100. Ich habe mir dieses Limit gesetzt, sodass ich mich, sollte ich die 100 erreichen, momentan bin ich irgendwas bei 80 Spielen, ein Spiel gehen muss, bevor ein neues einziehen darf. Denn, sagen wir mal ganz ehrlich, klar gibt es Titel, die man in seiner Sammlung haben will, aber wie viele Spiele gibt es, die man einmal gespielt hat und dann nie wieder auf den Tisch bekommen hat oder wo man nach Jahren denkt, die brauche ich vielleicht nicht mehr. Da sortiere ich dann rigoros aus und derzeit kann ich mir nicht vorstellen, 100 Spiele zu haben, die ich alle unbedingt brauche und ständig spiele. Aber das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen einem Sammler und einem Spieler. War wieder eine geile Folge und da ich Metal Heroes schon durch habe, feiere ich auch jede Metal Heroes Folge. Ja, aber das ist ja so ein Ding mit diesen Spielen und wie groß die Sammlung ist, da scheinen sich ja so ein bisschen die Geister, ne? Ich bin da auch ein Opfer meiner selbst. Ich bin da wirklich ein Opfer meiner selbst. Es gibt so total viele Spiele, die habe ich dann immer auf dem Schirm gehabt. Und irgendwann denke ich mir so, und jetzt kaufe ich sie mir. Egal, ob ich jetzt gerade Platz im Regal habe oder nicht. Ich misste natürlich auch aus. Also nur bei mir ist es meistens so, ich habe dann so mal eine Phase, da misste ich dann groß und global aus, ne, und hau dann mal so direkt irgendwie innerhalb von ein, zwei Wochen so 20, 30 Spiele raus. Und dann ist auch erstmal wieder gut. So, das ist bei mir halt das Ding. Ich zock schon viel in letzter Zeit, aber was ich auch wirklich merke, und das belastet mich mental auch tatsächlich, dass dieser Druck, der aus dem Regal kommt, den ich mir natürlich selber auferlegt habe, der ist so groß, dass man halt, ich habe mittlerweile 10 Anleitungen an meinem Nachttisch liegen und will immer dann eine anfangen und denke mir so, und dann, ich werde auch dann echt müde teilweise, weil ich mir das irgendwie vornehme, ich will alles zocken und dann muss man mal gucken, wann passt es, wann kann ich das vorbereiten, dies, das, Ananas, das ist schon krass, also muss ich wirklich sagen, das ist nicht cool. ja, aber deswegen bin ich auch ein bisschen rigoroser, was jetzt zum Beispiel auch Shadows angeht. Wenn meine Sammlung 200 Spiele geringer, würde wahrscheinlich auch Shadows nicht weichen. Ne? Ich wahrscheinlich sag, komm, scheiß drauf. Ne? Aber so ist, ja, weiß nicht.
Man hat ja auch einfach so viel dann. Ne? Also das ist ja hier so ein Thema, so wahre Liebe oder Liebe Sünde hier. So, wenn die Lust zur Last wird. Ja, man ist, also ich bin Spieler und Sammler, so würde ich das vielleicht mal definieren. Das heißt, zum einen spiele ich super gerne, zum anderen habe ich aber auch irgendwie manche Spiele, die ich dann irgendwie in der Sammlung habe, die ich dann einfach gern auch betrachte und denke, oh, man schwelgt auch manchmal, so das ist das wie unangenehme Gäste, man schwelgt auch so darin und sagt, boah, das ist cool, das Spiel, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann muss man sich dann auch vielleicht dann da irgendwie zu sich ehrlich sein und dann sagen, ja, komm, wenn es jetzt gar nicht auf den Tisch kommt, dann kann man es auch loswerden. Oder man hofft halt oder wartet darauf, dass die passende Situation dann kommt, dass man das Spiel dann spielen kann. Ansonsten, ja doch, ich habe dieses Jahr, habe ich knapp 200 verschiedene Spiele gespielt, bei einer Sammlung von über 300. Das heißt also, man kann schon nach und nach. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass man jedes Spiel dann 3-4 Mal irgendwie spielt, aber man kann schon viele Spiele spielen. Und ich meine, du hast auch viele verschiedene Spiele gespielt.
Ich habe leider, also nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, mal wieder meine BG Stats App so ein bisschen anzugehen, weil ich zumindest jetzt gemerkt habe, so, jetzt wollte ich mal gucken, wie welche Spiele habe ich so am meisten gespielt bisher und so. Und jetzt habe ich natürlich einen riesen Gap drin, weil ich jetzt 1,5 Jahre nicht getrackt habe oder so. Werde ich jetzt auch mal wieder anfangen, weil ich das schon recht spannend finde, einfach mal zu sehen, was ist so. Weil ich habe mir letztens gedacht, boah, ich mache jetzt mal eine Top-Liste, zum Beispiel meine 10 meistgespielten Spiele müsste ich jetzt so aus dem Kopf heraus machen. Und da hast du natürlich schwarz auf weiß. Das wäre ja auch mal interessant, so, ne? Nicht immer nur die Top-Spiele, sondern was habe ich am meisten gespielt, so, ne? Und dann, warum war das so, zum Beispiel, ne? Das werde ich ab nächstem Jahr auf jeden Fall auch mal wieder angehen. Dann hat die Kalisa kommentiert, mein liebster Irrtum ist, dafür habe ich gar keine Zeit, auch wenn es eher nach einer Ausrede klingt, als würden die meisten Menschen unentwegt Dinge erledigen, bis sie sich ins Bett legen. Klar, eine halbe Stunde weniger Fernsehen, um sich dafür an einen Tisch zu setzen und mit anderen Menschen zu interagieren, ist schon zeitaufwendig. Ich finde es schade, dass einige Menschen das Interesse am Spielen verlieren. Leider sind es in meinem Umfeld vorwiegend Frauen, Jungs/Männer, erhalten sich diesen Trieb im Teenie-Alter wenigstens noch durch den PC, die Konsole. Für die Mädels war das immer uncool und kindisch, sodass da irgendwann der Zugang verloren geht. Ich werde sicherlich spielen, bis ich alt und tattrig bin und die Karten nicht mehr halten kann. Aber das ist ja der Vorteil, du musst die Karten ja nicht mehr halten. Ne? Bei mir am Tisch, die Lisa kommt ja auch aus Magdeburg, bei mir am Tisch sind ja Kartenhalter drin. Da musst du die Karten noch nicht mal halten, dann kannst du die nur mit deinem Haus halt die ganze Zeit die Karten um, aber.
Fand ich auch einen sehr schönen Kommentar, auch so ein bisschen, so karikieren, sag ich jetzt mal, also von daher, ja, so schön formuliert irgendwie, das trifft's auch so ein bisschen, ne? Also, das haben wir auch schon oft als Thema gehabt, dass man sich letztlich auch so dieses Kind erhalten will, ne? Und ich glaube, Männer neigen auch eher so ein bisschen dazu, so irgendwie so kindisch zu sein, ohne jetzt wirklich so diese Stereotypen, Vorurteile dann immer auszupacken. So gibt es sicherlich genug Mädels, die dann auch so kindisch sind, aber ja, ist das eine Männerdomäne, so das Brettspiel-Hobby? Also spielen vielleicht noch ein Ticken mehr Männer irgendwie oder sammeln das zumindest wie wild, aber ich glaube, es gibt auch genauso viele Frauen, die das gerne mal spielen, aber die es nicht so Ich glaube, Frauen sind ein bisschen gesitteter bei solchen Sachen. Die Männer, die sind einfach so gestört und sammeln einfach alles und die Frauen sind da eher so ein bisschen kontrollierter.
Ich weiß es nicht. Ich würde schon so weit gehen. Ich glaube nicht, dass es so vom Grund her irgendwie, es müsste man mal erforschen, ob es da irgendwie eine Verschiebung gibt. Aber wenn man sich auch mal die ganzen Brettspielgruppen anguckt, da ist schon auch viel Interaktion durch weibliche Spielerinnen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass oftmals vielleicht der männliche Part so ein bisschen die Triebfeder ist. Ich habe das zum Beispiel bei meiner Ex-Freundin war es ja auch so, hätte ich wahrscheinlich niemals irgendwie gespielt. Und dadurch, dass ich dann diesen Enthusiasmus, diese Leidenschaft irgendwie mitgebracht habe und man dann auch coole Spielerfahrungen hatte, war es immer ein Punkt, dass sie natürlich dann auch so ihre Lieblingsspiele entwickelt hat oder gesagt hat, Mensch, habe ich auch mal wieder Bock drauf. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Also ich glaube noch nicht mal, dass es irgendwie grundsätzlich große Unterschiede in der Geschlechterverteilung gibt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht oftmals die Mädels so ein bisschen den Stoß brauchen, weißt du, dass da halt irgendwie dieser letzte Tick von wegen so, ey, eigentlich ist ja doch ganz cool, macht ja Spaß. Müssen sie nicht so wie wir jeden Tag zocken. Ich habe vorne mit der Yassi telefoniert, habe ich auch gesagt, so ey, ich habe momentan so unnormal Bock zu zocken. Ich würde am liebsten momentan jeden Tag 10 Stunden am Tisch sitzen und zocken. Aber vielleicht ist es ja das irgendwie. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das hängt da so ein bisschen damit zusammen, dass man dann da irgendwie so den Alltag bewältigt, ne? So eine Frau da mit Weitblick rangeht und wir Männer, wir können uns dann vielleicht auch da sind wir auch schon wahrscheinlich, wir formulieren gerade auch hier unsere Irrtümer, die dann noch kommentiert werden. Männer verlieren sich, glaube ich, dann gerne nochmal so in so Sachen so und kommen da nicht zum Punkt an der Stelle. Wobei das auch, also ich finde zum Beispiel geil, so bei Buzzmean, so die sind ein Pärchen und die haben halt den gleichen Spielegeschmack, die zocken beide super gerne, erfüllen alle anderen Pflichten und aber finden auch super viel Zeit zu zocken. Die haben Arche Nova vorgestern bekommen und wir haben es direkt am Abend noch gespielt. Die haben gar keine Chance für ein Pile of Shame. Und da ist es natürlich auch, also da ist es völlig ausgeglichen, ne? Also eine ganz ausgeglichene Beziehung und ausgeglichene Spielfallen. Da müsste ich mal fragen, wer
nicht so, nicht so wie bei der Heiders, wo dann immer der Haussegen schief hängt, wenn der Daniel wieder am Zocken ist.
Nee, die Heidi spielt halt super gerne auch viele Sachen. Nina, ja, wenig. Also wird auch immer weniger jetzt irgendwie aktuell. Aber da denke ich manchmal selbst so einfache, seichte Spiele. Komm, spiel mal. Obwohl, jetzt hat sie Flick of Face, hat sie jetzt auch mal mitgespielt. Da sagt sie ernsthaft, das ist aber ein bisschen seicht, oder? Leg mich doch einfach am Arsch, ey. Wenn ich dir jetzt, ich kann ja auch was Komplexes auf den Tisch bringen, da hast du gar keinen Bock drauf. Dann nimmst du schon so Spiele, wo du sagst, ach komm, ey, da brauchst du nicht viel Regel erklären, so das ist easy. Dann sagt die, ein bisschen seicht eigentlich irgendwie, ne? Was ist das denn für eine Aussage?
Wie man es macht, macht man es verkehrt.
Ja, echt.
Don Tulpo, Abonnent der ersten Stunde, guter Mann aus der Heimat. Grüße gehen raus in den Pott. Keule, schöne Diskussion. Ich bin auch Bauspieler und spiele, um zu spielen. Klar gewinne ich gerne, aber es gibt Spiele, die habe ich gefühlt noch nie gewonnen und finde sie trotzdem geil. Nur, wenn mal Phase war, es scheint, das Ossiland macht dich müde. Respekt noch, der Heider hat dem Zumdick mal 2 reingedrückt.
Ja, richtig geil. Da muss ja auch lachen.
Den habe ich gar nicht gecheckt.
Dem Zumdick? Ralf Zumdick, Torwart von VfL Bochum, der Traditionsmannschaft. Die Story habe ich da erzählt. Ja.
Ach ja, ja. Siehst du mal.
Und dann haben wir, das Geilste war eigentlich bei diesem Spiel, wie hieß denn nochmal der Dirk Eizert oder so? Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall so ein Stürmer, zweite Liga, der muss so ziemlich viele Buden gemacht haben. Der kam dann irgendwann so verspätet, so beim Traditionsspiel. Und dann hat der Atalamek, altes Bochumer Urgestein, richtig geiler Zocker, so mit so einer Grätsche, der hat dann noch gesagt, der so, ey, hast du keinen Parkplatz für deinen Porsche gekriegt oder warum kommst du wieder so spät? Geile Truppe, ey. Atalamek, ey. Ich glaube, 500 Bundesligaspiele oder so gemacht, ne? Mhm. Hammer Typ, ey. Also in der Traditionsmannschaft waren richtig viele geile, sympathische Leute. Und auch wenn wir da im Prinzip so eine doofe Bezirksligatruppe waren, das waren so, also es war so ein spaßiges Spiel und hat so Bock gemacht. Und die waren auch nicht so, wirklich so, dass sie dachten, so, wir sind was Besseres oder so, fußballerisch, sondern das war wirklich, wirklich schön. Wir haben nachher noch mit denen gegrillt und so. Und also wenn eine Mannschaft es, glaube ich, irgendwie verdient hat und auch besonders so eine Traditionsmannschaft oder so von der Spielkultur, dann ist also sympathisch VfL Bochum auf jeden Fall. So fühlt sich an wie so eine Familie ungefähr, ne? Also das war geil damals noch so, aber ist jetzt auch schon gefühlt, boah, 10 Jahre her? Boah, ich weiß gar nicht.
Wie die Zeit vergeht, ne? Daniel, wie die
15
Zeit
Jahre, vergeht. 15 Jahre. Da haben wir sogar noch ein Trainingslager auf Mallorca gehabt in der Saison. Das war auch eins der lustigsten Fußballjahre. Da hatte ich nämlich einen Kumpel in der Mannschaft, der hat schon richtig gearbeitet, da war ich nur so Student und er hat einen Audi Z3 gehabt und hatte sich in einem Freundschaftsspiel, hatte sich den Arm gebrochen und dann mussten wir den Z3 ins Krankenhaus fahren. Das war eine Saison. Da war auch übrigens meine Sturm- und Drangphase. Mit dem Z3 bin ich natürlich nicht sofort ins Krankenhaus gefahren, da sind wir erstmal eine Riesenrunde gefahren. Aber das ist ein anderes Thema. Ah, geil, ey. Bringst du mir gleich das Auto? Ja, ja, klar, wir bringen das Auto, gar kein Problem.
No comment. Aber no comment hier von Dodo 112 Dominik. Mein persönlicher größter Irrtum ist, nach der Spiel in Essen kaufe ich erstmal keine neuen Spiele. Doch dann kommt die Black Week und die Weihnachtsangebote und so weiter und so weiter.
Ja, boah, das hat auch nochmal einiges gefressen. Wobei man jetzt sagen muss, kurz vor Weihnachten, die Adventskalender sind bisher noch nicht so lukrativ. Muss ich einfach sagen.
Nee, tatsächlich
nicht.
Obwohl jetzt Glenmore 2, das fand ich, war gut.
Boah, das war gut, aber das war auch super schnell weg quasi. Ja. Ich gucke mal abends um 12 Uhr und meistens sind die morgens, also die guten sind dann schon weg. Mhm. Aber ich habe mir jetzt auch 13 Tage bei Milan-Spiele gegönnt. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz gutes Zwei-Personen-Spiel. 13 Tage.
Ach, von Frosted,
die Kuba-Krise.
Mhm, habe ich auch.
Wo ich dann auch denke, das könnte man vielleicht sogar mal irgendwie in so eine entspannte Situation in den Unterricht integrieren oder so. Dass man da, wenn man mal so, ja, ich mache ja jetzt gerade zum Beispiel auch mit meinen Schülern Kuba-Krise, also Kalter Krieg. Und da überlege ich, wenn das möglich wäre, vielleicht langfristig mal so einen Unterricht zu integrieren, dass es auch mal ein paar Schüler irgendwie vorspielen können oder sowas, muss ich mir noch überlegen, wie man das vielleicht machen kann.
Wo wir wieder beim Thema Educative Games sind, ne? Da gibt's, kannst du ein paar Wargames mal zocken, hier im History. Kannst du hier die Ardennen-Offensive zu Hause im Unterricht mal nachzocken. Dann wäre doch mal was. Ja, ansonsten mal weiter hier, Herr Maulwurf. Der Klassiker-Irrtum für mich, boah, du spielst doch so gerne. Du kannst doch auch mal ein Spiel entwerfen. Dich gefolgt von bei allem, was nicht Monopoly, Risiko oder Siedler ist, das ist doch alles wieder zu kompliziert, verstehe ich eh nicht. Wobei man da wirklich nicht unterschätzen sollte, dass die Hürde für Leute, die sonst gar nicht spielen, nicht zu unterschätzen ist. Für geübte Brettspieler reicht halt die Ansage, hier hast du ein wenig Deckbau, das funktioniert wie bei, das macht's schon leichter.
Ja, stimmt, guck mal, aber das ist der Punkt, den wir gerade auch angesprochen haben.
Ja, schon, genau, ne? Genau. Blaster Keaton, auch mal wieder am Start. Potti, alles gut, hast ein bisschen müde gewirkt, die Folge. Trotzdem hat sie mir sehr gut gefallen. Board Games to the fullest. Schöner Parforce-Ritt durchs Hobby. Mein liebster Irrtum, Spiele wären mir nach Feierabend viel zu anstrengend. Dabei, wenn man sich drauf einlässt, gibt es nichts Entschleunigerendes als ein schönes Euro auf dem Tisch.
Ja, ist wirklich so, ne? Also das ist ja auch nicht, dass man da ein Herzrasen bekommt oder so, ne? Du kannst ja auch was Easy-mäßiges einfach runterspielen. Also ist immer entspannt. Du sitzt halt am Tisch dann irgendwie und unterhältst dich dabei. Es muss ja nicht immer was ganz Krasses, Komplexes sein und hast halt eine gute Zeit, ne? Mehr Entspannung als manch anderes.
So, aber obwohl ich sagen muss, also wenn ich jetzt wirklich so nach 10 Stunden mal Loche nach Hause komme, dann will ich eher ein bisschen würfeln.
Ja, manchmal
kommt drauf.
Habe ich jetzt auch. Ich hatte Anfang des Jahres hatte ich super viel Bock und super viel Elan und habe auch ganz viel Solo gespielt, um einfach diese Challenge, ne, jeden Tag was zu zocken. Ich hatte jetzt gegen Ende des Jahres, muss ich tatsächlich zugeben, ich hatte die Nase voll von so, ich baue mir Solo was hin. Das lässt dann auch einfach nach, weil du dann hast du auch einfach nicht die Motivation. Dann willst du einfach mit irgendwem zusammen da sitzen und was machen. Und genauso gut gibt's auch die Phasen, wo du sagst, ich habe immer Bock zu zocken, aber jetzt hast du einen anstrengenden Tag gehabt oder tausend Sachen im Kopf und denkst, oh, ich setze mich gerne mal vor die Glotze oder guck einfach mal Sport oder sowas und hab gar keinen Bock, jetzt irgendwie was zu erklären oder mich zu unterhalten oder irgendwie nachzudenken oder so. Das heißt, das ist ja so, sind ja alles so Phasen dann, ne?
Also ich ziehe wirklich mal den Hut vor Leuten, die wirklich, ich habe auch in meiner Spielgruppe in Magdeburg einen, der spielt irgendwie alles solo, ne? So Drunagor durchgezockt und so weiter. Das wäre einfach nichts für mich. Ich finde es cool, wenn Leute das können, wirklich, aber es wäre für mich einfach nichts.
Im Endeffekt zählt eigentlich immer die Interaktion für mich dann auch. Also, dass man mit wem am Tisch ist, dass man sich da gegenseitig ärgern kann oder sich gegenseitig abfeiern kann oder sich auf die Schulter klopfen kann. Und ja. Solo ist dann Mittel zum Zweck, dass man sagt, boah, geil, ich hab Bock auf das Spiel oder so, aber nicht, ist nicht für mich.
Übrigens, das, höchste Level. Übrigens, jetzt kommt einer meiner Favorite Comments vom Marc. Das ist witzig, ich spiele Golf und bin Brettspieler und Golf ist nicht das Hobby, das meinen Geldbeutel leert. Sagst du immer, du golfst, kommen Kommentare wie, du musst es ja haben. Eigentlich ist aber das Brettspiel-Hobby das elitäre Hobby und da hat er einfach absolut recht.
Absolut mega witzig. Habe ich genau diesen Kommentar habe ich der Nina gestern Abend noch oder hab ihr davon berichtet. Fand ich auch so geil eigentlich, ey. Stimmt 100 Pro, ne? Ist auch einfach
unfassbar.
Unfassbares Geldgrab, das Hobby.
Naja, ist es wirklich. So, ein bisschen Gas geben hier. Christoph Andritschke, hey Jungs, schöne Spielesammlung, 450 Games, nice. Ich bin stolz auf meine 50, die ich jetzt am Wochenende geknackt habe. Dafür ist der Pile of Shame bei 2 Games. Aber eure Türme fühle ich auch. Boah, 2 Games, der ist ja fast so krass wie du. Du bist nicht ganz so krass wie er, so rum, ne?
Ja, ich habe 6 Spiele jetzt auf dem Pile of Shame, glaube ich. 6. Mhm. Geht aber bei einer Sammlung von 370 Spielen. Ich habe ja sogar Arche Nova jetzt schon gespielt, bevor es quasi einzieht. So habe ich den Pile of Shame schon -1 eigentlich. -1.
Verrückt. Star-Lord, der Irrtum des Jahrtausends, Jahrhunderts. Wenn du jemanden Fremden sagst, ich spiele gerne Brettspiele, du lädst denjenigen ein und haust 5 fette Games auf den Tisch und er sagt, ich dachte, wir spielen Risiko oder Monopoly. Da muss ich aber natürlich sagen, ich lade selten fremde Leute zu mir zum Spielen ein. Ja, es ist wirklich so. Also wenn ich glaube, geht um die Kernaussage, wenn du Leuten erzählst, ey, ich zock halt Brettspiele, kommt erst so, spielst du so Backgammon, Schach, Mühle, Dame, Mensch, ärgere dich nicht.
Monopoly.
Ja, der Klassiker.
Der Star-Lord hat gerade eh keine Zeit. Der muss ja irgendwie seine Nintendo Wii verteidigen vor Interneträubern.
So sieht's aus. Ja. Dann Slivomat, 380, 450. Boah, ich komme mit allen Kinderspielen und jedem noch so kleinen Spiel auf 220 und dachte, das wäre schon nicht wenig. Dafür muss man sagen, wenn der Slivo alleine seine Shadows of Brimstone Sammlung jede Box als ein Spiel werten würde, hätte er auch die 400 geknackt, ey.
Ja, jetzt guck mal, heute hat er schon wieder irgendwie so ein Spiel da ausgepackt.
War das also, ein Spiel, das so aus wie eine Schallplatte, ein Cover von
Schallplatte? Nee, da kommt aber jeden Tag kommt da irgendwie, das ist so ein Zombie-Spiel.
Der Slivo ist übrigens,
kommt da irgendwas Neues da.
Der Slivo ist übrigens ganz, ganz groß aus der Victoria-Pater-Gruppe verseucht. Das ist immer so witzig, wenn dann irgendein Cover in der Victoria-Pater-Gruppe kommt, dann ist sofort, ey, hat das hier schon mal jemand gesehen? Finde ich irgendwie interessant. Bestell ich mir, kaufe ich mir. Splotter ist meins.
Ja, ich bin jetzt auch Splotter verseucht, leider. Ich habe schon auch Horseless Carriage, habe ich auch schon vorbestellt für das nächste Jahr, ohne irgendwas darüber zu wissen.
Oh, wie viel haben wir
jetzt noch? Geiles Cover.
Wie viel haben wir jetzt hier noch? Okay, wir gehen jetzt mal gucken. Viele sind es nicht mehr. The No-Touching. Konsolen- Videospiele sehen halt beim Zusehen einfacher aus. Aber wie viele finden so tatsächlich den Weg in dieses Hobby? 8 Stunden am Tag Dota zocken und dann kann dann doch nicht jeder. Und wie viele werden dann online so abgezockt, dass sie dann doch wieder aufgeben, weil sie nicht besser werden, um mithalten zu können. Wenn mich jemand fragt, was mir an Brettspielen gefällt, dann ist es Folgendes. Es genügt, wenn einer das Spiel hat, damit alle mitspielen können. Außerdem kann jeder gewinnen bzw. hat eine Chance. Klar, abhängig vom Spiel. Aber insgesamt ist die Lernkurve bei vielen Brettspielen machbar. Und wenn man mehr will, geht mehr. Dann gibt es auch die Spiele, die man 3- oder 4-mal spielen muss, bis man überhaupt eine Ahnung hat, wie der Hase läuft. Und das fand ich mega geil, den Kommentar, denn da hat er absolut recht. Und das finde ich halt auch so genial. Ne? Deswegen habe ich halt damals auch zu ihm gesagt, habe ich auch kommentiert, dass ich halt auch weg bin von Tabletop, weil Tabletop wieder sehr speziell ist und irgendwie jeder muss so seine Armee haben und sowas. Ne? Also ich fand das genau das, was er sagt. Also fühle ich. 100 Pro.
Ich muss gerade der Nina hier noch so ein...
Hast du ihn jetzt eingeschenkt?
Kaltgetränk gemacht. Ja, der hat die Tür nicht zugemacht. Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Dann, ja, ich fühle das auch. Yeah. I feel that too.
Ja, yeah, halt's mal. Christoph Schmidt.
Was soll das denn?
Ihr wisst schon mal, jeder zockt gerne Konsole, da bin ich raus. Nicht, dass ich daran nicht gefallen finden würde, aber das ist mir ein zu großer Zeitfresser. Ein weiterer ist, dass jemand, der gerne Brettspiele spielt und bestimmt gerne Monopoly Risiko spielt. Das ist ein Irrtum von Nichtspielern oder Leuten, die eher selten mal was spielen. Ich habe letztens noch mal so überlegt, ne, so was von diesen alten Spielen, also hätte ich da wirklich mal Bock drauf, und dann bin ich immer wieder auf Monopoly gestoßen und habe mir echt gesagt, das will ich nie wieder spielen. Nie wieder.
Also ich habe so eine Monopoly Kids Variante. Die finde ich okay, um mit der Heidi das zu spielen oder so, ne? Das ist in Ordnung, das finde ich auch nicht so fatal dann, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, da würde ich mich jetzt so megamäßig drauf freuen. Ich habe auch ehrlich gesagt nur so ein Risiko noch hier. Das würde ich vielleicht sogar noch spielen, ne? Aber es gibt halt einfach so viele geile Area Control Spiele, dass man das eigentlich auch selten bis gar nicht auf den Tisch bringt, oder?
Also.
Nee. Hast du noch ein Risiko zu Hause?
Nee, ich hatte mir irgendwann mal eins gekauft aus Nostalgiegründen. Und hab's dann ungespielt wieder verkauft, weil ich mir gedacht habe, ich zock's eh nicht mehr. Ich hab, obwohl ich sagen muss, ich hatte Risiko echt coole Erinnerungen, coole Abende, wo man da irgendwie mit 3-4 Bier gesessen hat, und es ist ja nicht kompliziert, du schiebst deine Figürchen darüber, würfelst und guckst, was passiert. Hinten raus hast du natürlich dann mal, um einen so ein Land einzunehmen, eine halbe Stunde hin und her gewürfelt, weil der Verteidiger plötzlich übertrieben gut gewürfelt hat.
Bei rote zwei blaue Würfel und
gib ihm. Ja. Und dann würfelt der Blaue plötzlich nur Sechsen und du beißt dir daran die Zähne aus. aber am geilsten immer noch die Mission, erobere Europa, Asien und einen dritten Kontinent deiner Wahl. So.
Boah. Das war immer, es gab auch so eine Mission, erobere 18 Länder einfach nur, ne? Das war ja die billigste Mission dann immer.
Naja.
Wobei, das ist eigentlich ein schönes Spiel und das ist so eine Teenie-Erinnerung, ey, wo man da wirklich so auch stundenlang gespielt hat, und irgendwie ist das auch, also das ist und war cool, aber es gibt vergleichsweise einfach Spiele, die machen das besser, ne? Irgendwie mich schreiben Leute an, die so lange nicht gespielt haben, meinen so, ey, kannst du irgendwie was empfehlen, was so ist wie Risiko? Also die Leute orientieren sich da noch irgendwie auch dran, ne? Und dann sagst du, ja, das ist Area Control und da kannst du das und das und das und das und das spielen. Also,
ja, obwohl natürlich Risiko auch so den Vorteil hatte, noch wenig Regeln eigentlich, ne? So, und die Grundmechanik ist ja super, super easy. Und ich hab zum Beispiel Kumpels, die haben sich damals das Risk Evolution geholt. Und das haben die auch mega abgefeiert, ne? Das sind auch welche, die eigentlich nicht viel spielen. Die haben aber so eine Gruppe von 4, 5 Brüdern und Cousins, sind das, glaube ich, die sich dann so alle Jubeljahre treffen. Die haben dann dieses Risk Evolution gezockt zum Beispiel, ne? Also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen Gateway auch ins Hobby rein, wenn man über solche Klassiker dann irgendwann mal an den Punkt kommt und sagt, ich guck mal, was es noch so gibt, ne?
Ja, absolut.
Das ist auf jeden Fall so ein Ding, würde ich mal sagen, ne? Aber ich weiß, aber ich muss sagen, ich glaube, von allen Klassikern würde ich Risiko ist eins der wenigen Spiele, wo ich sage, ey komm, wenn ich jetzt mal wirklich auf so einem Potti-Wochenende wäre und da würde mal einer sagen, ey, lass doch mal aus Jux und Dollerei eine Runde Risiko spielen, würde ich sagen, ja, ist klar, zock ich mit, komm. Also das ist noch so eins der Spiele, wo ich sagen würde, ja, komm, ist in Ordnung, ja, pack auf den Tisch.
Und was meinst du, was das heute kosten würde, wenn das heute rauskäme? Da schreibst du 300 Miniaturen in 6 Farben, sechs Custom Dice, nee, 5 Custom Dice, und dann so, oh.
Ich warte ja nur darauf, dass irgendwann irgendwer auf die Idee kommt und da so ein Premium Restoration Games macht, dann irgendwie ein Reprint, Kickstarter zu Risiko, wo du dann alle
Hardcore-Geld
Nationen sind unterschiedliche gestaltete Figuren, XXL-Board, Line-Finish-Karten, wie du schon gesagt hast, Custom-Dice für jede Nation, 5 Würfel, in, ob sie angreifen oder verteidigen. Und zack, hast du einen Kickstarter, wo dann irgendwie noch die Boxen leuchten und weiß der Geier was. Und plötzlich kostet das Spiel 150 Euro und spielt 3,5 Millionen auf Kickstarter ein. Glaub's mir. Es ist
ja, unmöglich wäre das tatsächlich nicht, ne? Nee. Also,
guck mal, der Daniel überlegt gerade schon.
Was denn?
Der Daniel überlegt gerade schon.
Ja, wie ich das jetzt anstelle. Hallo, ist da Restoration Games.
Daniel, wir können ja vielleicht jetzt so, wir sind jetzt fast durch. Wir haben ja nur noch ein paar Minütchen. Vielleicht die letzten 5 Minütchen, würde ich sagen, nutzen wir gleich mal für einen kleinen Ausblick und was jetzt demnächst kommt. Aber wir können auch mal so ein paar Minütchen darüber sprechen. Das ist ja auch mal recht spannend. Hast du noch mal so ein paar Sachen, die du gezockt hast oder die jetzt eingezogen sind oder ausgezogen sind, die dir jetzt gerade noch mal nennenswert erscheinen? Wir haben ja gesagt, wir wollen immer mal so ein bisschen dieses 3 Games noch mal irgendwie mit aufnehmen. Also 3 Spiele,
jo, stimmt,
die du frei einmal raushauen kannst.
Ja, ich habe mir jetzt 2 Splotter-Titel gekauft. Und da sieht man sie. Und ja, auf jeden Fall ist das Food Chain Magnet und Great Zimbabwe. Und ja, sind ja so ein bisschen, das sind ja auch so Spiele, die haben jetzt nicht so krasse Regeln, aber die sind ja so, dass du wenn du die ersten Züge nicht richtig planst oder nicht richtig machst, sitzt du 3 Stunden und verkackst. Also das heißt, da ist so die Ausgangssituation so entscheidend. Aber grundsätzlich fand ich Food Chain Magnet, hatte ich immer einen großen Respekt vor und viele sagen, oh, das ist total schwierig. Der Zugang ist nicht so krass, ne? Also es ist eher so ein bisschen auch so, ich muss vorplanen und lässt sich aber am Ende auch ganz gut spielen, ist im Herzen ein Deckbilder. Das heißt, ich habe immer irgendwie meine Angestellten, die spiele ich aus und muss die jedes Mal wieder auf die Hand nehmen und spiele die dann für jede Runde auf. Das fand ich mechanisch total cool, hat mir megamäßig Spaß gemacht. Zu Zimbabwe kann ich leider noch nichts sagen, außer dass ich die Regeln gelernt habe und es dringend spielen will. Hat so ein bisschen so dieses Point-to-Point-Movement. Obwohl, ist das Point-to-Point-Movement? Ich versuche im Prinzip so, mir so Routen zurechtzufinden und will meine Tempel aufwerten. Ich würde sagen, vielleicht ein Tikal in Komplex. So. Also ich versuche selber meinen Tempel, ja, eigentlich nicht, weil da bauen ja alle an einem Tempel. Ich versuche dann so einen Tempel hochzuschrauben im Prinzip und muss das immer wieder mit verschiedenen Ressourcen machen. Das heißt, ich muss im Prinzip die Handwerker und die Ressourcen so strategisch auf das Spielfeld bauen, so dass ich dann mit den verschiedenen Ressourcen meinen Tempel hochbauen kann. Und je höher der Tempel gebaut wird, desto teurer wird das. Und es hört sich schon so geil an irgendwie. Ich habe schon einfach so Bock darauf. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, boah, nee, reizt mich gar nicht. Aber ich habe da mega Bock drauf. Und das sind so die 2 Splotter-Titel, die jetzt eingezogen sind, wo ich sage, mega. Und als 3. Spiel würde ich jetzt überlegen, im Moment mag ich wieder super gerne so diese Schnippgeschichten. Und da habe ich mir jetzt noch Flick of Face und die Erweiterung geholt. Und das habe ich jetzt sowohl mit Heidi als auch mit Nina schon gespielt.
Die Apoka-Schnipse.
Genau, die Apoka-Schnipse. Und der Brettspiel und mehr hatte mir das auf der Messe empfohlen, meinte so, wenn du Schnippspiele magst, und das mag ich ja tatsächlich auch in jeglicher Form, meinte er, das wäre so das beste Schnippspiel. Und ja, es macht Spaß, es ist gut, ne? Das ist das Spiel, wo die Nina gesagt hat, so ist ein bisschen seicht. Wir haben jetzt noch nicht so intensivst mit den Karten und mit den Fraktionen da irgendwie rumhantiert. Und für Heidi war das ganz gut zugänglich, weil da bei einer Fraktion ist so eine Schnipphand mit dabei. Und die hat manchmal zu viel Kraft mit dem Rumschnippen. Und diese Hand hat das wirklich so gesteuert, dass sie da nicht über das ganze Feld geschnippt hat, so die Kräfte so ein bisschen einzuteilen. Also nicht, dass sie nicht schnippen kann, aber mit den Kräften nicht so. Und das ist wirklich familientauglich, ist auch witzig und wird sicherlich jetzt auch so die Weihnachtstage so ein paar Mal gespielt werden. Und das ist eigentlich so der krasse Kontrast, ne, von den komplexen Splotterspielen hin zu so einem kleinen Mini-Schnippspiel. Und durch die Erweiterung hast du dann tatsächlich auch so so Katastrophenkarten und sowas mit bei. Also das wird das Spiel dann nochmal so ein bisschen differenzieren auf jeden Fall. Und ich denke, das hat Potenzial, aber wie Nina vielleicht sagte, ist schon so seicht, ne? Also klar, wie so ein Schnippspiel. Und da ist mir die Idee gekommen, übrigens, das sind ja meine 3 Spiele, dass man irgendwie, man könnte das irgendwie verbinden, ey, dass man so einen geilen Dungeon Crawler irgendwie mit so einem Schnippspiel, gibt's nicht, ne? Dass man irgendwie so ein geiles Spiel, so erstmal kannst du deine Bewegung irgendwo, wo du dich hinbewegst, schnippen und dann vielleicht auch so einen Kampf in so einer Schnippform.
Boah, ich also, weiß nicht, es gab auf jeden Fall so ein Spiel, war jetzt weniger Dungeon Crawl, aber gab mal so ein Spec Ops, hieß das, glaube ich, oder so, wo du so eine Spezialeinheit spielst, da bewegst du dich irgendwie und dann musst du auch, wenn du schießt, dann schnippst du quasi deine Kugeln durch die Gegend und schießt dann irgendwie die Gegner ab oder so.
Da habe ich auch gedacht, das ist so ein bisschen interaktiv noch so und hat nicht nur mit Karten ausspielen zu tun, sondern ja, also so eine Verbindung, so du hast eine Karte und sagst, boah, du hast ja zwei Schuss und dann schießt du irgendwo her oder was weiß ich, musst irgendwas treffen und so. Und das könnte ich mir geil vorstellen.
Aber irgendwie. Du bist ja quasi gerade ja auch schon an
Flick durch.
Of Faith, ne? So, das ist ja ähnlich. Ich hatte ja damals Flick of Faith, das Winter der Toten. Da hast du ja auch, je nachdem, welche Waffe hast du, eine dickeres Ding oder eine dünnere oder, ne? Oder ist ja auch bei Katakomben und Kastelle. Es ist ja auch so, je nachdem, welche Waffe du hast, hast du andere Scheiben, die du schnippst, die sind dicker, dünner. Das hast du da ja auch schon, je nachdem, welche Waffe das ist und so. Das ist ja eigentlich schon ganz cool. Worüber möchte ich reden? Ich guck mal erstmal, ob ich jetzt, ich möchte das ganz gerne ein bisschen ambivalenter halten, was jetzt hier, damit ich alles mal so ein bisschen abdecke. Fangen wir mal an, was bei mir eingezogen ist. Ein Spiel möchte ich gerne nennen, was bei mir eingezogen ist, und zwar Etherfields ist bei mir eingezogen, und Etherfields spaltet ja wieder so ein bisschen die Meinungen. Es gibt viele Leute, die es auch gerade schon direkt wieder abstoßen.
Echt?
Ja, du findest recht viele Anzeigen gerade. Allerdings habe ich mich jetzt wirklich auch noch mal ein bisschen intensiver damit befasst, und ich glaube, es ist echt cool. Also ich lese gerade voller Euphorie die Anleitung. Die Stockies haben es auch schon angezockt und er sagt, wenn du einmal durch den Wust durch bist, also das Ding ist, sie haben sich halt überlegt, die Anleitung so zu gestalten, dass sie nur die Kernregeln, die du zum Spiel Einstieg brauchst, dass du die quasi lesen musst, und dann immer, wenn eine neue Mechanik reinkommt, steht sie auf den Karten, die Mechanik reinbringen. Was ja eigentlich cool ist, hast du 15 seinen Regeln, los geht's. Allerdings sagt er, das ist auch gerade so ein bisschen die Krux, weil irgendwie vielleicht das eine oder andere nicht ganz so klar ist dann, aber er sagt, wenn du drin bist im Spiel, macht's unfassbar viel Spaß. Wir haben jetzt auch schon mehrere Stunden gespielt, und ich finde halt auch dieses Setting, diese Thematik, dieses durch diese Traumwelten, und gibt's ja auch verschiedene Kampagnen auch, wo auch alles, was du machst, irgendwie deine Handlung irgendwie wieder beeinflusst und so weiter. Und ich mag ja auch Storytelling-Games, und da muss ich wirklich sagen, bin ich sehr gespannt auf Etherfields. Ich habe ja unwissenderweise Split-Shipping gehabt, weil der Godot das ja für mich mitbestellt hat. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich damals auch One-Wave-Shipping gemacht, aber jetzt ist es zumindest schon mal da, und ich überlege gerade auch wirklich, ob ich mir noch die fünfte Spieler-Erweiterung hole, weil A, hast du einen Charakter mehr, und B, das ist ein Spiel, das würde ich niemals zu fünft spielen, aber du hast halt noch mal ein bisschen Varianz in der Charakterauswahl. Ne? Du hast auch gebacken, ne?
Ja, aber leider da auch nur One-Wave. Also das heißt, ich warte jetzt erstmal noch eine Weile. Ich habe gehört, die Stretch Goals sollen angeblich im April verfügbar sein. Dann weiß ich natürlich nicht, ob ihr dann eure Stretch Goals bekommt oder ob wir dann auch in einem Rutsch dann unser gesamtes Gedöns.
Normalerweise bekommen. Ist das so, ja. Also normalerweise ist ja so, dass die Stretch Goals sind ja in Wave 2, und Wave 2 ist normalerweise dann auch für die Leute, die One-Wave-Shipping gemacht haben, die kriegen dann mit der zweiten Wave alles gebündelt. Das heißt, also genau, ist für April angekündigt. Ich würde das Ganze mal eher Richtung Herbst nächsten Jahres verschieben. Da würde ich noch nicht drauf hoffen, aber ich bin optimistisch, dass du das nächstes Jahr kriegen solltest. Ich bin auch recht froh, auch Great Wall, das ist jetzt nicht, wo ich drüber reden wollte, aber Great Wall ist ja auch jetzt schon im Druck, auch die Lang Editions. Insofern bin ich da auch guter Dinge, dass das auch im Frühjahr nächstes Jahr kommt.
Aber das ist ein Spiel, da freue ich mich auch drauf, weil es halt nochmal irgendwie so ganz speziell ist, und
ich mag auch das Artwork total gerne. Es holt mich einfach voll ab, und da bin ich sehr gespannt auf. Und die Leute, auf deren Meinung ich wirklich Wert lege und die mir davon jetzt schon erzählt haben, dann mit denen gehe ich wahrscheinlich d'accord, und dementsprechend wird es mir wahrscheinlich super gut gefallen. Dann würde ich ganz gerne darüber sprechen, also bei mir eingezogen. Dann ist bei mir jetzt ausgezogen Mind Management. Habe ich da vorhin schon drüber geredet? Weiß ich gar nicht, habe ich vorhin
wir haben drüber gesprochen.
Ja, nee, dann lasse ich Mindmanagement raus. Dann reden wir doch lieber mal über, was bei mir jetzt ausziehen wird. Shadows of Brimstone wird bei mir ausziehen. Habe ich ja schon in die einstiegigen Verkaufsgruppen gepostet. Und da habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, warum, wieso, weshalb. Ich fand einfach, ich habe mir da irgendwie mehr Emotionen erhofft, weil ich ja passionierter Würfler bin und da läuft auch viel über Würfel und ich habe gedacht so, ah komm, das wird bestimmt voll witzig und voll hier und da passieren tausend Dinge, aber ehrlich gesagt passiert in dem Spiel irgendwie gefühlt recht wenig und ich fand's auch so cool, Becky hat das auch kommentiert in meinem Quick and Dirty, meinte, Potti, sag doch wie es ist, die Mechanik ist scheiße, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert hat, aber so sinngemäß, man quält sich durch den Dungeon, um dann in der Stadtphase halt coole Sachen zu machen. Und da man aber irgendwie sagen muss, dass der Dungeon ja schon ein massives Ding ist, ja, hatte ich vor, dem Spiel noch, das ist nochmal irgendwie zu zocken, dem Spiel nochmal eine Chance zu geben, muss aber sagen, dass jetzt wirklich der Regaldruck gewonnen hat und deswegen gebe ich es jetzt gebündelt ab, wie ich finde, zum recht fairen Kurs sind da die drei Grundboxen, alle Karten gesleeved, alles in Sortierkästen, die Frontier Town Expansion, die ist glaube ich noch großartig, da sind auch noch die diese Ganzlinger, die da drin sind, sind noch in den Gussrahmen drin. Dann habe ich ja alle Figuren zusammengebaut und grundiert. Das Einzige, was fehlt in der Swarms of Death Box, da hat mich der Typ, der es damals verkauft hat, irgendwie über den Tisch gehauen. Da fehlt leider das Szenariobuch, aber das kann man sich ja irgendwo ausdrucken. Und ja. Deswegen gebe ich Brimstone ab. Auch mit dem Gedanken, dass wenn ich irgendwann mal Bock drauf habe, dann komme ich auch wieder dran. Also ich habe gemerkt, das ist ja nichts, wo man überhaupt nicht drankommt.
Dann kommst du zu mir, ne?
Dann komme ich zu dir, dann Brimstone, bei dir mal ein bisschen. Aber es hat leider nicht so gezündet, wie ich es mir erhofft habe. Natürlich schön blöd, dass ich direkt wieder so all in gegangen bin und mir alles gekauft habe.
Also ich, ja. Mir gefällt's, also ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, so die Mechaniken sind jetzt nicht, aber ich finde so, da sind so ein paar kleinteilige Mechaniken, die sind irgendwie witzig, auch so alleine mit der Handgranate und so, die fliegt dann. Oder ich habe jetzt die bei der Forbidden Fortress Erweiterung, habe ich jetzt nochmal die Temple of Shadows Erweiterung gekauft, wo dann quasi diese Laternen bei sind, wenn die dann quasi gekillt werden, dann flattern die noch so und explodieren dann. Also gefühlt macht das Spiel alles, was es so irgendwie nur gibt, aber ich gebe dir recht, es ist manchmal auch so, es ist natürlich auch so erschlagend. So, du hast dann irgendwelche krassen Monster da und hast das Gefühl, so, das kannst du gar nicht irgendwie schaffen. So, das wirkt auch manchmal so ein bisschen unbalanced. Ich glaube, da muss man schon viel Fantasie reinstecken und einfach Bock drauf haben dann auch, ne? Und gibt sicherlich mechanisch auch stärkere
Dinger. Wie gesagt, so vom Ding her fand ich's cool, dieses auch, ja, auch Western-mäßig und da rein und in diese Mine und keine Ahnung was. Und natürlich ist es auch irgendwie cool, wenn man dann natürlich zwischen diesen Welten hin und her switchen kann. Und ne, das ist ja auch so ein endloses Game-Gefühl, wenn man möchte. Ne? Aber so das Gameplay selber, ja, der Kampf ist ganz cool, ne, wie du schon sagst, wenn ich so eine Bombe werfe, dann bounce die da durch die Gegend, wenn ich nicht treffe, oder ne, so die Monster, die machen auch manchmal ganz witzige Dinge, aber am Ende des Tages ist es halt so, du machst aber nicht viel, weißt du, also sonst, wenn du irgendwie zum Beispiel mal einen Dungeon-Crawler spielst, hast du wenigstens, du kannst das untersuchen, du kannst damit interagieren, du kannst dies machen, du kannst jenes machen. Und hier ist halt so, du gehst, du wirst,
ein Exploration-Token,
gehst, ja. Genau. Und das Ding ist ja, mal angenommen, der Held vor dir durchsucht den Raum erfolgreich, dann kann da keiner mehr drin suchen. Und wenn dann schlecht würfelst, dann gehst du quasi nur einen Schritt und kannst nichts weitermachen. Dann ist der Nächste wieder dran. Das heißt, da kann halt wirklich sein, dass du irgendwie nur hinterherhängst. Und dann ist ja wirklich so, wenn du quasi in diesem Durchgang stehst oder wenn du im nächsten Raum stehst, dann wird ja schon der Exploration-Token umgedreht. Und dann geht irgendwie schon Rumble in the Jungle los oder auch nicht. Und die Grundidee finde ich auch ganz cool und das ist, gehört auch in die Kategorie, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf dem Potti-Wochenende wäre und dann sagt einer, Mensch, komm, lass mal eine Runde Brimstone zocken, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja komm, ich zock's mit, aber ich brauche es halt nicht in der Sammlung. Stand jetzt auf jeden Fall. Vielleicht kommt irgendwann in ein paar Jahren nochmal der Rappel, wo ich sage, komm, jetzt hol ich's mir nochmal. Manchmal ist ja so, dass Spiele, denen ich eine zweite Chance gebe, dann plötzlich zünden, aber ja, deswegen fliegt Brimstone raus. Und zu guter Letzt, jetzt habe ich gesagt, was eingezogen ist, was ausgezogen ist. Und jetzt würde ich ganz gerne auch noch mal darüber reden, was ich gezockt habe. Und zwar habe ich, jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt habe ich so viel Spiele gezockt in der letzten Zeit. Ich mache das mal aus ein bisschen Nächstenliebe. Und zwar Mafia Legend habe ich gezockt.
Ah, okay.
Das ist ja ein Erstlingswerk, komplett in Eigenproduktion von Eisenwald Games. Der Lukas aus Iserlohn hat sich da irgendwann mal hingesetzt und gedacht, ich mache jetzt mal was. Und das Spiel hat ein super grausiges Regelwerk. Da habe ich ihm schon echt gesagt, da müssen wir, können wir gerne mal telefonieren, dass wir da mal so ein paar Sachen durchgehen, weil die Regeln gehen gar nicht. Also die Struktur ist irgendwie nicht so cool, viel Text, irgendwie so ein paar Sachen sind mir da nicht eindeutig genug drin und so weiter und so fort. Und dann hast du irgendwie auf Seite 2, ja, guck dir Bild 18 an und Bild 18 ist dann irgendwie 3 Seiten später und so, ne? Naja, wenn man dann aber mal drin ist und das Spiel läuft, dann finde ich das Spiel cool. Wenn du zum Beispiel La Cosa Nostra oder so Spiel wie La Cosa Nostra magst, dann wirst du Mafia Legend auch mögen. Mafia Legend ist nicht ganz so krass konfrontativ wie zum Beispiel La Cosa Nostra, weil hier diese Angriffe und so so ein bisschen limitiert sind. Ne? Da wurde drauf geachtet, dass es nicht in so eine Richtung geht, dass man einfach jetzt sich mit 3 Leuten verbündet und alle greifen jetzt nur dieselbe Person an. Aber es ist schon ganz cool gemacht, ne, dass du irgendwie so dich gegenseitig attackieren kannst, dass du auch dich gegenseitig in den einzelnen Erpressungszyklen quasi ärgern kannst und so weiter. Das Spiel hat mir wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen, und kann es auf jeden Fall empfehlen für die Leute, die es sich auf jeden Fall mitgenommen haben auf der Messe oder die es vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben. Guckt es euch wirklich mal an. Ich glaube, für ein Erstlingswerk, und da muss man jetzt natürlich wieder gucken, wie bewertet man das Ganze, für ein Erstlingswerk in kompletter Eigenregie, muss man wirklich sagen, ist das Ding wirklich gelungen. Auch wenn es natürlich seine Kinderkrankheiten hat. Aber ja, Punkt. Auf jeden Fall so ein Mafia-Spiel, wo ich sagen würde, bleibt auf jeden Fall erstmal in der Sammlung und auch so mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die es auch gespielt haben, die auch gesagt haben, ey, nachdem man sich durch diese super grausige Regeln gewühlt hat, wenn man es dann mal spielt, dann macht es wirklich Spaß. Und dann ist es auch recht schnell gespielt.
Ja, ein Freund von mir, der Andi, den kennst du ja auch, hat das auch gespielt und der hat auch Ähnliches wie du gesagt. Der sagte auch, Regeln werden jetzt nicht so dolle, aber wenn man da ein bisschen drüber wegsieht, macht das Spiel auf jeden Fall Spaß. Und ja gut, ist halt ein Erstlingswerk auch, ne?
Ja, ja. Das merkt man auch wirklich, aber man merkt auch trotzdem, wie viel Herzblut reingeflossen ist, weil man schon durchaus das Gefühl hat, dass es schon recht ausgiebig wahrscheinlich auch gespielt worden ist. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie krass unbalanced ist oder so. Also irgendwie war alles cool. Natürlich ist wieder ein bisschen an der anderen Stelle wieder ein bisschen Kartenglück drin, weil du hast halt hier zum Beispiel Geldkarten. Das heißt, wenn du Geld bekommst, dann ziehst du halt Karten und hast jetzt keine Bank, wo irgendwie 5er, 10er, 20er, 50er, 100er drin sind.
Okay.
Okay, natürlich auch, was du für Aktionskarten ziehst, da muss man immer so ein bisschen gucken, also Kartenglück muss natürlich mit reinspielen, aber man kann schon das eine oder andere mit ein bisschen Taktik und Geschick auf jeden Fall abwenden und also ich fand's gut, also wir hatten wirklich alle Spaß am Tisch und sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, also finde ich es nicht verkehrt.
Nice-adelic. Ja, ich hätt's auch gesehen, aber hab dem... Bin jetzt nicht so mehr so Mafia, bin irgendwie weg von diesem Mafia, nachdem ich Corleone verkauft habe. Aber ich würde mich natürlich nicht dagegen wehren, so ein geiles thematisches Mafia-Spiel irgendwie in der Sammlung zu haben.
Also ich habe ja gar nicht so viele Mafia-Spiele. Ich habe halt Corleones Imperium, La Cosa Nostra und halt jetzt das Mafia Legend. Ich glaube, mehr Mafia-Spiele habe ich gar nicht.
Gibt ja auch nicht mehr.
Ne? Das alle, ja. So. Gut. Fang ich jetzt schon an zu gehen. Dann lass uns mal einen kleinen
Winterschlaf
geben. Daniel, vielleicht möchtest du mal so ein bisschen introducen, wie es jetzt bei uns weitergeht.
Wie geht's dir weiter?
Jetzt gehen wir erstmal.
Wir gehen jetzt wohlverdient in die Winterpause. Ich kriege hier gerade schon die erste Nachricht von der Nina, dass sie sagt, was ist hier los? Du wolltest nicht so lange aufnehmen. So geht's los. So gehen wir jetzt in die Winterpause und ja, wir haben ja noch so ein paar Projekte, die wir auf deinem Kanal starten wollen. Ich weiß, ich will jetzt noch nicht spoilern so groß, aber da könnt ihr euch im Prinzip auf was freuen. Das soll auch sich ein bisschen abheben von anderen Dingen oder von einem anderen Format, einem anderen klassischen Formaten jetzt irgendwie so. Wobei es jetzt auch ein klassisches Format ist. So
die Umsetzung, wir versuchen ein klassisches, genau, Format ein bisschen moderner umzusetzen. So.
Ganz genau. Und dementsprechend ja sowas. Und ich weiß noch gar nicht, wie wir im kommenden Jahr irgendwie starten werden, wann wir starten. Auf jeden Fall irgendwann im Januar nehme ich an, in alter Frische. Und ja, weiß nicht, was hast du denn so geplant alles noch? Also sonst habe ich habe keine großen Pläne, keine großen Vorsätze irgendwie fürs neue Jahr. Ich glaube, es ist aber erforderlich, dass man da jetzt nochmal sagt, so komm, nochmal ein bisschen so einen kleinen Break, bisschen Pause, Wintermüdigkeit kommt jetzt so langsam. Und auch so jetzt mit dem YouTuben ist es jetzt aktuell so, dass ich sage, ja, es ist jetzt schwieriger, sich zu motivieren und da Videos aufzunehmen und irgendwie so was Frisches, was Neues reinzubringen. Da muss man sich irgendwie wieder neuen Input holen, dass das auch nicht so repetitiv ist. Und da sammle ich mich jetzt in den Weihnachtsferien erstmal so ein bisschen, was das anbelangt.
Also ich glaube, die wichtigste Frage, die an der Stelle geklärt werden muss, und da bitte ich auch euch alle mal wirklich in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das seht. Ich finde, das ist eigentlich eine Sache, die ist unumstößlich. Ich weiß auch nicht, warum sich dagegen von Anbeginn der Zeiten so gewehrt wurde. Es wird einfach Zeit, das aus 2-1 macht, Daniel.
Und zwar?
Du bist ja eigentlich schon ein fester Bestandteil meines Kanals und da hätten wir einfach... Also ich finde, das Ding ist noch nicht vom Tisch und da würde mich mal interessieren, was die Community dazu sagt.
Ey, du hast mir nicht mal einen Podigy-Zugang gegeben,
dass ich da komme. Ja, weil aktuell bist du auch noch nicht Bestandteil meines Kanals. Aber zu Podigy, Keule, kann ich dir ja gleich mal meine Abrechnung schicken. Da bist du ein bisschen im Minus bei mir, mein Freund. So, aber ich bin dafür, dass wir das nochmal unter vier Augen besprechen. Und da müssen wir mal schauen im nächsten Jahr. Ansonsten, genau wie der Daniel schon gesagt hat, da wird auf jeden Fall ein gemeinsames Format kommen. Vielleicht ist es ja dann auch schon der Start des gemeinsamen Kanals. Wer weiß es jetzt? Das werden wir dann nochmal klären. Und ansonsten, genau, machen wir jetzt ein bisschen Pause, sammeln uns dann nochmal so ein bisschen, gucken auch nochmal, wie wir das vielleicht im kommenden Jahr nochmal angehen. Vielleicht fällt uns auch nochmal was ein. Ich habe da auch noch so ein, zwei Ideen, wie wir den Podcast vielleicht ein bisschen dynamischer gestalten können. Das war auch so ein bisschen vom klassischen Format vielleicht ein bisschen abweichen oder so, müssen wir mal schauen. Und ich denke auch irgendwann so erste, zweite Januarwoche wahrscheinlich wird es weitergehen. Nagelt uns jetzt nicht so ganz drauf fest. Müssen wir gucken, ob dann die Tinte unterm Vertrag schon getrocknet ist. Ob der Daniel dann der zweite Podgamer wird, müssen wir mal schauen.
Der Heider und der Potti.
Und
sehe das schon.
Ansonsten,
in goldenen Lettern.
Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall jetzt erstmal für das ganze Jahr. Muss man ja wirklich sagen, ihr habt uns da echt immer die Stange gehalten, auch wenn wir zwischendurch mal Sommerpause hatten. Und ihr seid echt immer super fleißig dabei gewesen. Wir haben ein spannendes Jahr hinter uns. Ne? Viel, viel los gewesen, viele coole Folgen gehabt, viel Spaß gemacht. Viel Interaktion mit euch gehabt. Dafür von mir auf jeden Fall erstmal ein dickes Dankeschön nochmal.
Ja, also das kann ich natürlich selbstverständlich auch teilen. Also ich freue mich natürlich immer wieder und auch so die Interaktion, auch letztlich heute die jahresabschließende Interaktion ist wirklich überwältigend. Auch wirklich lange Texte, intensive Texte, wo man dann sieht, dass ihr euch damit auch auseinandersetzt, die dann natürlich auch Einzug in den Podcast finden und natürlich auch fester Bestandteil sind. Ne? Jetzt haben wir ein paar Folgen, haben wir das nicht so intensiv mit eingebracht, aber nichtsdestotrotz ist das immer noch und soll auch weiterhin dann fester Bestandteil sein und gehört halt auch letzten Endes dazu. Und so funktioniert das so. Das ist eine Symbiose dann an der Stelle. Ne? Also so funktioniert es dann eigentlich auch immer am besten, so würde ich dann sagen. Und macht immer wieder Spaß, auch nach Ablauf des Podcasts dann im Prinzip auch noch so die Reaktionen dann aufzunehmen und wahrzunehmen und da mit, ich interagiere jetzt nicht unter deinem Podcast, unter deinem Kanal dann so intensiv
aber damit. Aber wenn es bald natürlich auch deiner Podcast ist, dann darfst du natürlich auch damit interagieren.
Eben,
ne?
eben, dann kann ich richtig krass interagieren. Und ja,
hat er das gehört?
Auch von mir, ein großes, dickes Dankeschön. Ohne euch wäre das natürlich brotlose Kunst oder noch brotloser als die brotlose Kunst bis dato. Und in diesem Sinne, habt besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch und habt ganz schöne, tolle Tage mit euren Liebsten und mit uns. Hört im Zweifel nochmal eine alte Folge, wenn ihr uns vermisst.
Ja, also wirklich, ich war auch total entzückt irgendwie. Es ist ja immer, Spotify gibt ja auch immer seinen Jahresrückblick. Und da gab es ja dann durchaus die ein oder andere Person, die dann in ihrer Story auf Insta zumindest auch geteilt hat, dass wir da irgendwie unter den Top 5 gehörten Podcasts waren.
Geil, ja.
Das hat mich mega gefreut und dafür echt ein dickes Dankeschön raus. Und ich würde mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr gemeinsam da echt nochmal einen coolen Ritt antreten und gemeinsam das Ding vielleicht noch ein bisschen wachsen lassen und den Podcast auch gemeinsam so ein bisschen weiterentwickeln. Dein und ich sind auch immer für Dinge offen. Also auch wenn ihr mal eine Idee habt und sagt, Mensch, das würde euch vielleicht mal freuen, wenn wir da vielleicht mal in eine Richtung gehen. Meldet das Ganze. Wir müssen mal gucken, je nachdem, wenn der Daniel jetzt dann Teil des Podgamer-Kanals wird, dann kriegt er auch eine offizielle E-Mail-Adresse, daniel@podgamer.de oder heider@podgamer.de. Insofern könnt ihr dann uns beiden schreiben. Und in diesem Sinne sind wir dann fertig. Und ja.
Ich bin richtig fertig hier.
Danke fürs Einschalten, Leute. Bleibt sauer und gesund. Kommt schön durch die Winterzeit. Genießt die Zeit. Holt euch ein bisschen und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.
Sacrebleu.